Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Vorab, es tut mir leid, dass es diesmal ein bisschen später geworden ist, aber es hat sich einfach aus Termingründen nicht besser regeln können. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns trotzdem. Genau, ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und heute habe ich nicht nur einen Gast bzw. eine Gästin, sondern ich habe das erste Mal seit langem mal wieder zwei dabei. Und zwar ein Duo, und diesmal sind es die Christiane.
Hallo.
Und der Jan.
Ja, hallöchen.
Mögt ihr beide einmal ein paar Worte zu eurer Person sagen, wer ihr seid, was ihr so macht und woher man euch beide kennen könnte? Wer möchte anfangen?
Ich fange mal an. Mache ich auch was, um das Fortkommen dieser Folge ein bisschen zu energetisieren, damit Jan ich dann gleich an dich abgeben kann an einer gewissen Stelle.
So.
Ja, ich bin Christiane, wir machen zusammen einen Podcast, Jan und ich, die Wendeltreppe ins Nichts. Das ist so einer der wenigen Podcasts, die ich aktuell mache, die auch wirklich aktiv bespielt werden. Ansonsten gibt es noch den KI-Podcast, Autonomie und Algorithmen. Also podcasttechnisch habe ich mich schon so ein bisschen ausgetobt und war ja auch schon mal hier zu Gast und du warst auch schon mal bei uns zu Gast. Mhm. Und es ist schon schön zu podcasten und mit euch doch immer wieder gern.
Oh, sehr schön. Jan, möchtest du was ergänzen?
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir sind jetzt mal als Doppelspitze, wie gesagt, unterwegs. Ne? Wir machen zusammen die Wendeltreppe. Und ich glaube, das ist für mich auch gerade eine ganz ungewohnte Situation, jetzt mit Christiane hier zu sitzen und zu podcasten. Und es ist mal keine Quiz- und Show-Situation, sondern wir reden ganz normal über Filme.
Ja, soll es auch geben.
Soll es auch geben. Genau, du warst auch schon mal bei uns zu Gast, hat Christiane gerade gesagt. Genau. Ich habe vorhin nachgeschaut, das war die Folge 14. Mhm. Also ziemlich am Anfang. Das ist jetzt auch schon über 3 Jahre her.
Krass.
Nicht schlecht. Ja, genau. Ansonsten zu meiner Person, ich mache noch einen weiteren Podcast, da geht's auch um Filme, genauer gesagt um Horrorfilme. Team Schere heißt der, den mache ich zusammen mit Cheryl. Und da müsste auch gerade eine neue Folge erschienen sein, wenn diese hier rausgekommen ist.
Sehr schön, sehr schön. Genau, Cheryl ist jetzt auch demnächst bei einem meiner anderen Projekte dabei, da freue ich mich auch schon sehr. Dann aber
sehr schön.
Dazu werdet ihr dann bei Ungeheuerlich Schön mehr erfahren.
Nice.
Genau, ich hatte nochmal überlegt gehabt, so wie lange wir uns eigentlich schon kennen, und das fing ja noch an zu Zeiten von Film-Twitter, als noch alles total flauschig war und irgendwie haben sich dann unsere aller Wege gekreuzt und man ist dann irgendwie in Kontakt gekommen so. Und genau, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mit Christiane gepodcastet hatte, das war ja dann bei Keanu Reloaded, da haben wir über Viel Lärm um Nichts gesprochen, mit Keanu Reeves als Antagonisten, das war auch sehr schön.
Und immer noch einer der besten Filme mit Keanu Reeves.
Oh. Auch wenn manche Kritiker das anders sehen, zumindest was seine Performance betrifft. Und genau, was ihr schon erwähnt habt mit der Wendeltreppe ins Nichts, also das war für mich auch mal eine sehr ungewohnte Situation. Da bin ich ja gegen Jan angetreten und ich glaube, ich habe verloren, meine ich mich zu entsinnen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde. Gerne wieder, wenn sich das irgendwie mal ergeben sollte.
Kann ich auf jeden Fall Spaß gemacht und ja. Ich sollte ja auch sowas sagen wie, ja, es geht ja da auch nicht ums Gewinnen und Verlieren und so weiter. vor allem muss ich das gerade sagen, weil ich glaube, in der aktuell laufenden Staffel haben wir so eine Negativstreak. Ich sage mal, bisher hat noch keiner von uns gewonnen in dieser Staffel, aber wir geben uns Mühe.
Aber es ist halt schön und vor allem, weil man auch so wunderbar mitraten kann und man denkt sich so, manchmal ist es so offensichtlich gefühlt und entweder ihr oder die GästInnen so sind selber noch am Straucheln so, und manchmal denkt sich so, Oh mein Gott, auf welchem Pfad sind wir denn jetzt gerade? Also das ist eine Tour de Force, aber eine sehr schöne Tour de Force. Also ich liebe das jedes Mal, das dann zu hören. Also große Weiterempfehlung an der Stelle.
Ja, vielen Dank.
Ne? Und dann irgendwann kam dann die Idee auf so, ja, wir sollten eigentlich auch mal zusammen podcasten und heute wird's ein bisschen flauschig und schön und ich freue mich schon sehr auf das heutige Gespräch. Und zwar reden wir heute passend zum 30. Geburtstag des Filmes über den Film Stimme des Herzens oder im Original Mimi o Suma Seba. Ein Anime so im Bereich Romantik, Drama, ein bisschen Fantasy. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen einbändigen Manga von Aoi Hiragi von 1989. Der Film hatte dann ein paar Jahre später in Japan, genau gesagt am 15. Juli 1995, seine Kinopremiere. In Deutschland kam er nicht in die Kinos, sondern kam erst viel, 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 viel später dann erst auf DVD dann raus, nämlich am 26. November 2007, also eine ganze Ecke später. Regie führte Yoshifumi Kondo, der war auch schon bei diversen anderen Studio Ghibli-Produktionen mit, beteiligt allerdings nicht als Regisseur, sondern in anderen Bereichen. Unter anderem bei Kikis kleiner Lieferservice und Prinzessin Mononoke, die auch beide hier im Podcast schon mal besprochen wurden. Und in der heutigen Rezeption ist es so, dass der Film bei Letterboxd eine 4,2 von 5 Sternen gekriegt hat, bei der IMDb eine 7,8 von 10. Also ein kleines bisschen schlechter wegkommt. Aber ich habe zumindest das Gefühl, so in unserer Film-Podcaster-Bubble kommt er schon eigentlich relativ gut dann auch weg. Das ist zumindest so mein Eindruck. Genau, dann würde ich sagen, machen wir immer weiter mit dem Vorverständnis. Was war denn überhaupt euer erster Berührungspunkt mit diesem Film gewesen?
Soll ich mal anfangen, weil da muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, mach das mal.
Ich habe jetzt gerade erst mein Studio Ghibli Marathon fertig, wo ich alle Filme, zumindest die ich noch nicht kannte, chronologisch geschaut habe. Ah, da war der gar nicht dabei, sondern im Gegenteil, das war der Auslöser.
Ah.
Das war der Film, der mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich muss die jetzt alle gucken eigentlich.
Oh.
Und das geht zurück. Schöne Grüße an meinen Ex-Mitpodcaster Kamil von den Archivtönen, einen Podcast, den ich vor langer Zeit mal gemacht habe, mein erster echter Filmpodcast. Das Archiv ist auf mehrfachen Wunsch auch wieder online, das heißt, man kann mich da im zarten Alter von 22 Filme besprechen hören. Jedenfalls hatte ich damals überhaupt nichts am Hut mit Anime oder mit Romanzen oder so ein Kram. Aber der Kamil hat immer gesagt, diesen Film müsse ich gucken. Der sei gut für mich. Der würde mir auf jeden Fall gefallen. Und stellt sich raus, Kamil sollte recht behalten. Ein ganz fantastischer Film. Und der hat mich dann wirklich dazu angetrieben, auch mich ein bisschen mehr mit dem Stil der Strömung, vor allem im Studio zu beschäftigen. Und seitdem habe ich jetzt auch, wie gesagt, alle Filme aus dem Studio gesehen und würde immer noch sagen, das hier ist mein Favorit.
Sehr schön, sehr schön. Christiane, wie war es bei dir?
Ja, schon ein bisschen anders. Also ich habe schon sehr viel Anime geguckt, als ich ein Teenager war. Die Vox-Anime-Nacht gab es damals noch. Und da habe ich aber schon, ich meine, da lief nicht sowas wie Studio Ghibli, da liefen schon irgendwie so Science-Fiction und Horror-Animes vor allem. Meine Liebe zu Evangelion habe ich ja dadurch auch entdeckt und so. Und Studio Ghibli-Filme habe ich viel später dann als Kinofilme halt auch wahrgenommen. Also ich glaube, ich war aber tatsächlich nur in Das wandelnde Schloss im Kino, aber dass es die gibt, das war mir schon irgendwie klar, aber da war ich zu der Zeit dann gar nicht mehr so auf Anime, auf dem Trip. Und dann entfachte das wieder so ein bisschen, als dann die ganzen Filme auf Netflix erschienen sind, was ja jetzt, weiß nicht, 3-4 Jahre her ist oder so. Und dann habe ich auch, Jan, ähnlich wie du, die nachgeholt, die ich noch nicht kannte und alle anderen halt auch nochmal mitgeguckt. Und da war der auch mit dabei, den kannte ich vorher auch nicht, bis vor besagter Zeit, 4-5 Jahre oder so. Und ich fand den einfach so unfassbar schön. Also das ist schon einer meiner allerliebsten Ghibli-Filme. Ich glaube, also auf einem Niveau mit Mononoke würde ich sagen. Wobei die halt ganz andere Knöpfe drücken irgendwie. Und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern.
Das ist ja komplett andere Richtung auch tatsächlich, aber fühle dich total. Ja, ich hatte auch nochmal so nachgedacht, so wie das bei mir dann war. Also ich meine, bin ja auch sehr Anime-affin und gerade Studio Ghibli habe ich ja auch sehr früh auch für mich entdeckt und auch gefeiert und geliebt. Und ich weiß noch so, was diesen Film betrifft, ich kannte zuerst das Sequel, in Anführungszeichen, das Königreich der Katzen. Das muss irgendwann vor 2014 gewesen sein, dass ich den für mich entdeckt habe, aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr, weil ich konnte es jetzt auf Letterboxd nicht mehr so ganz nachvollziehen, wann ich den das erstmal gesehen hatte, weil ich erst ab 2014 angefangen hatte, das aktiv zu loggen. Und naja, hat das Königreich der Katzen gesehen, was schon ganz niedlich war, und hat dann gemerkt so, oh, es gibt ja noch einen Film, wo es unter anderem um diesen Katzenbaron geht. Und wie ihr auch so sagt, ich habe dann irgendwann mal mit mir vorgenommen, so, ich möchte eigentlich auch mal die ganzen Studio Ghibli-Filme mal nachholen, insbesondere alle, die halt nicht von Miyazaki sind oder wo nicht er Regisseur war. Und der war relativ weit oben dann auch auf der Watchlist, und irgendwann habe ich den dann mit meinem Mann zusammen im Juli 2023 gesehen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber irgendwie haben wir gesagt, wir wollen das jetzt mal nachholen. Und wir waren auch ziemlich schnell dann gehuckt. Also gerade so romantische Sachen, da kriege ich meinen Mann jetzt auch nicht unbedingt immer so hinterm Ofen gelockt, so, aber selbst er war dann daneben und dachte so, oh, ist der schön. Das ist einfach ein schöner Film für vielerlei Leute dann, und das hat mich auch sehr überzeugt und das war auch wunderbar. Genau, aber bevor wir dann wirklich tiefer in den Film dann einsteigen wollen, wollen wir den Film nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ihr habt dann intern so ein bisschen geklärt, so wer was jetzt machen möchte oder auch nicht. Und genau, bevor wir darauf eingehen, machen wir nochmal einen kurzen Werbeblock. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann macht das bitte über Ko-fi, meine kleine virtuelle Kaffee-Chococino-Tasse. Ihr könnt da einmalig oder monatlich dann was da reinschmeißen. Ihr müsst es nicht tun, aber es würde mir sehr helfen, weil das dann diverse Kosten damit auch decken würde. Und natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt euch den Film an und dann kommt ihr einfach wieder. Genau. Worum geht's denn eigentlich in Stimme des Herzens?
Ja, in die Stimme des Herzens geht's um Shizuku. Ich würde sagen, die ist 12 vielleicht, also fängt gerade an, so in die Pubertät zu kommen, und wir lernen sie kennen als so ein relativ ehrgeiziges Mädchen, aber nicht unbedingt in der Schule, sondern eher so im Privaten. Also es sind gerade auch Sommerferien und sie möchte 20 Bücher in den Sommerferien lesen, also sie hat da wirklich hochgesteckte Ziele, aber was sie so ein bisschen antreibt oder so rumtreibt, ist, dass sie nicht so richtig weiß, wo ist eigentlich ihr Platz im Leben, so im großen Ganzen. Aber was ihr halt Spaß macht, das sind die Bücher und deswegen geht sie immer wieder in die Bücherei, auch in die Schulbücherei während der Sommerferien. Also sie ist da wirklich sehr nerdig unterwegs und ihr fällt was auf, nämlich dass sowohl in der Schulbücherei als auch in der Stadtbücherei immer wieder derselbe Name auftaucht in den Büchern, die sie ausleiht. Und das ist natürlich etwas, was sie sehr fasziniert und sie fragt sich, wer ist denn dieser Junge, der hier die ganze Zeit die gleichen Bücher ausleiht wie ich? Und dann kommt heraus, dass das Seiji ist. Das ist ausgerechnet derjenige, der sie zuvor, wie wir gesehen haben im Film, dann zu dem Zeitpunkt immer mal wieder so geneckt hat. Also der ist irgendwie auch da in der Umgebung. Und als sie merkt, das ist der Junge mit den Bücherzetteln, ist sie schon ziemlich enttäuscht. Oder vielleicht auch nicht?
Genau, die beiden kommen sich letztendlich ein bisschen näher und wir erfahren, dass er den Traum hat, Geigenbauer zu werden. Und das erweckt in ihr, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, so eine klassische Frage des Coming-of-Age-Älterwerdens im Sinne von, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen, was ist mir wichtig und so weiter. Und spätestens als dann auch noch rauskommt, dass bei ihm eine längere Italienreise ansteht, wo er eben ein Praktikum bei einem berühmten Geigenbauer machen möchte, begibt sie sich dann auch auf so eine Art Selbstfindungstrip und fängt an, eine Geschichte, einen Roman zu schreiben, isoliert sich ein bisschen und stellt ihre schulische Arbeit, das vorher noch genannte Strebertum vielleicht etwas zurück und fängt selber was an zu schreiben. Sie erfährt dabei Unterstützung immer wieder Motivation durch den Großvater des Jungen, den du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, ne, der so einen, ja, im weitesten Sinn einen kleinen Antiquitätenladen hat, wo irgendwie ganz viel hübsche alte Sachen aus der Vergangenheit sind. Er sagt auch, ja, er schreibt das nieder, was du möchtest, und er möchte auch der erste Leser dieser Geschichte sein, die sie schreibt.
Genau, dann ist er ja erstmal weg, also Seiji ist weg,
ist er erstmal
und kommt
weg,
am Ende
genau.
Wieder.
Die beiden finden zusammen, trotz so Neckereien in der Schule, und es kommt noch ja zu einer Art Überschnitt zum Heiratsantrag ganz am Ende, der das Finale der Geschichte darstellt.
Genau, kurz und knackig, aber sehr schön und sehr sweet und einfach wunderbar. Aber darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen mehr ein.
Ja.
Genau, dann machen wir weiter mit der Trivia. Was waren denn bei euch so im Laufe der Recherchen so Punkte, wo ihr sagt, so, ach, das fand ihr spannend oder das habt ihr überhaupt nicht kommen sehen oder das wusstet ihr noch gar nicht rund um den Film? Ich meine, Christiane, du hattest erzählt, du hattest ein Fact und Jan drei oder andersrum. Haut ihr mal raus.
Ja, ich glaube, der erste Fun-Fact ist gar kein Fun-Fact, sondern eher ein trauriger, der von dir eben schon erwähnte Regisseur. Das hier ist sein erster Film und sollte auch sein einziger bleiben, da er leider sehr früh verstorben ist mit 47.
Ja, an einem Aneurysmus. Ja. Das fand ich auch irgendwie so bitter, dass er sich dann überarbeitet.
Ja, ich habe nur einen Punkt. Das ist auch nicht wirklich etwas, was ich rausgefunden habe, sondern etwas, wo ich beim Gucken wieder dachte, ach ja, guck mal, nämlich Shizuko ist das Original Lo-Fi-Girl. Mhm. Also das diese Lo-Fi-Musikvideos, die gab es ja auf YouTube vor ein paar Jahren, waren die sehr, also ich weiß nicht, ob die immer noch populär sind, aber es ist, ich glaube, die große Welle ist vorbei. Und da wurde immer im Hintergrund, während diese Lo-Fi-Musik lief, halt Shizuko gezeigt, wie sie am Schreibtisch sitzt.
Ah, die sitzt da so, auf. Ne? Das ist sie,
die
stimmt.
Die sitzt da so. Ja, ja, genau. Und das wurde dann aber wegen Urheberrechtsverletzungen von YouTube runtergenommen. Aber es kamen dann halt Videos in dem gleichen Stil, wo halt ein anderes Mädchen in genau dieser Pose da sitzt. Deswegen ist das ein sehr, sehr ikonisches Bild.
Das stimmt. Ja, eine wichtige Notiz habe ich noch. Ich habe mich... das haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich erwähnt. Der Song Country Roads spielt da eine zentrale Rolle in dem Film, was mich auch direkt so beim Intro, beim ersten Angucken sehr irritiert hat, weil es da schon irgendwie,
ja,
ein bisschen merkt, ist so der amerikanische Kernklassiker irgendwie, spielt es hier eine Rolle. Ich habe mich, hat da ein bisschen zu mal gegoogelt und geschaut, und eine Erklärung ist offenbar, dass das Ding auch in Japan sehr populär ist und gerade so, ja, offenbar ein, in der japanischen Karaoke-Kultur ein Klassiker, der sehr gerne gesungen wird, weshalb offenbar auch dort jeder das kennt, was mir gar nicht so auf dem Schirm war, gerade wenn man so diese Art von Country-Song irgendwie auf dem Schirm hat. Gerade die Olivia Newton-John-Version, die da auch im Intro gespielt wird. Ne? Mhm. Das fand ich auch noch einen lustigen Fact. Ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das beim ersten Mal gucken einfach total irritierend, warum diese Mädels so eine unglaubliche Obsession mit diesem Song haben. Das war schon unfreiwillig komisch.
Ja, es wirkte so ein bisschen wie die Amerikanisierung des ganzen Stoffes, wo man denkt, so, die haben doch bestimmt was anderes gesungen im O-Ton, so, aber nein, offenbar nicht.
Nee, gar nicht. Es geht genau darum, den zu vertonen. Also das ist, wenn ich mal jemand fragt, worum es in diesem, meinem Lieblingsfilm geht, dann sage ich, ja, das ist der Film, wo ein japanischer Text für Country Roads geschrieben wird. Und das ist die einzige Handlung. Also man könnte
das
so zusammenfassen.
Nee. Nein, da ist schon ein bisschen mehr drin.
Ich weiß. Genau, da habe ich noch einen Punkt, den habe ich heute beim Wiederanschauen, ist der mir erst aufgefallen, winzig kleiner Fact, aber ich habe ihn heute zum ersten Mal in der deutschen Synchro-Fassung geschaut und kann euch sagen, offenbar kommt die deutsche Synchronregie aus Süddeutschland, weil da immer wieder so Dinge vorkommen, die mich ja sehr irritieren als echten Norddeutschen, wie ich bin gestanden und ich bin gesessen oder so, sagen die Figuren immer wieder. Das hat mich 2-3 Mal etwas irritiert. Das ist so, okay. Ja. Bayern, Franken, Schwaben, Alemannisch, Österreichisch, Schweizerisch oder so. Ah. Aber ist vielleicht jetzt auch ein eher unbedeutender Fakt, aber ich mag es einfach und merkt, dass auch das nicht frei von Lokalität ist irgendwie, ja.
Ja gut, für dich als Linguistiker ist das natürlich noch mal ein bisschen auffälliger tatsächlich, aber...
Ist man halt gerade, wenn man so japanische Filme mit Untertiteln guckt oder so und dann, ah ja, da hat jemand wieder dieses oder jenes schwäbische Wort benutzt und sich geoutet. Ja. Der Schöpfer kam neulich in irgendeinem Film vor für, wie sagt man auf Standarddeutsch, Suppenkelle. Da wurde sich auch sofort geoutet. Schöpfer kann ich nur als Beinamen von Gott.
Ja, eben. Ich dachte auch gerade, was ist denn damit gemeint?
Oh. Bei uns heißt das Ding Schleif mit AI, aber das führt vielleicht auch zu weit.
Oh, das geht
ja. Gott oder anders. Die Suppenkelle?
Die Suppenkelle.
Wie sind wir bloß jetzt dahin gekommen? So, regional unterschiedlich, ja. Nee, das ist auch so witzig, weil ich mache ja momentan eine Fortbildung zur Sprecherin und da haben wir auch schon so Sachen gelernt. So allein so diese Endung mit IG, also zum Beispiel bei wenig, je südlicher man lebt, desto mehr spricht man das so ich aus und nicht ich
drin.
So.
Absolut, ja. Also dachte, auch da verläuft eine ähnliche Grenze.
Ja, ja, also fand ich total faszinierend. Von daher deckt sich das ja mit dem, was du auch so schilderst. Das fand ich auch total faszinierend. genau, ich werde noch ein paar Sachen noch dazu ergänzen. Und zwar, wir haben ja dann irgendwann im Laufe des Films ja diese Fantasy-Sequenz, wo man ja quasi dann das, was Shizuko dann geschrieben hat, ja einmal visualisiert sieht mit dem Katzenbaron. Und diese Bilder, die man da sieht, die sind nicht von Kondo selber, sondern die sind von einem anderen Künstler, nämlich Naohisa Inoue. Der war eigentlich ein ehemaliger Oberschulkunstlehrer gewesen und der hat dann einfach diese Bilder gemalt und hat eine Ausstellung gemacht und hat dazu einfach mal Miyazaki eingeladen, weil er gesagt hat so, hey, ich mag deine Arbeit total und kannst dir ja gerne mal angucken. Und Miyazaki ist tatsächlich da bei dieser Ausstellung aufgetaucht und hat dieses Gemälde gekauft, was jetzt original in der Cafeteria von Ghibli hängt. Da dachte ich so, oh, ist ja süß. Und er hat dann den Künstler dann gefragt, so von mir so, hey, willst du nicht bei unserem Film mitarbeiten? Und entsprechend die ganzen Bilder, die man halt in diesem Film sieht, die sind 1:1 von ihm. Und durfte auch eine der Freunde von dem Großvater auch synchronisieren, so als kleines Dankeschön noch zusätzlich. Nach diesem, oh, ist ja eigentlich ganz süß. Und genau, was mich total aus so umgehauen hat, war ja dann, 2022 ist ein Live-Action-Sequel zu diesem Film rausgekommen. Der,
das habe ich auch vorhin gelesen.
Der 10 Jahre nach dem Anime dann spielt. Also da ist es dann so, dass Shizuko dann ihren Traum Schriftstellerin zu werden dann aufgegeben hat. Und sie ist dann stattdessen Lektorin bei einem Kinderbuchverlag. Und Seiji ist immer noch da in Italien als Musiker unterwegs. Und ich habe den Film nicht gesehen.
Heißt das, sie sind gar nicht wirklich verheiratet? Das ist nee, ja nee. Schlimm.
Ich habe nur den Trailer irgendwie gesehen, dachte ich schon, okay. Und habe aber auch gesehen, ja, der Film kam eben aufgrund dieser starken Anime-Referenzen, konnte dem einfach nicht so mithalten. So von wegen so, ja, also kam auch beim Publikum entsprechend mäßig an. Aber allein die Tatsache, dass man sich dann die Mühe gemacht hat, so ein Sequel zu machen, fand ich schon ein bisschen weird. Also sie haben sogar Orgie deine Katzenbaron noch mit eingebaut, so ein bisschen CGI-mäßig. Ich dachte so, okay, ich weiß
ja. Ja, da schwebte auch mein Finger so über den Watchlist-Button, aber ich war mir nicht sicher, da hat auch mehr so eine 2, noch was bei Letterboxd.
Ja, genau.
Ja.
Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass das ein Film ist, bei dem man absolut nicht wissen will, wie das weitergeht. Das würde alles nicht, ne? Kaputt machen.
Ja. Ja.
Also sorry.
Ja.
Manchmal wollen nicht mal die Fans ein Sequel.
Ja, genau.
Ja, genau.
Die beschließen einfach, dass sie es nicht kennen und dann ist alles gut. Ne?
So wie bei 2010, ist ja auch so ein Film, den es nicht gibt.
Oh Gott, ja. Ja, Sequels ist ja sowieso immer so ein Feld für sich. Also mit Königreich der Katzen ist nochmal eine andere Geschichte, aber da denke ich mir so, ja gut, das...
Ja, der macht ja wieder was völlig Eigenes. Hast du ja auch schon kurz erzählt, dass der komplett ins Fantasy-Reich
genau.
Quasi abtaucht.
Ja, ne? Ja, ja. Der ist sehr süß. Der ist wirklich sehr niedlich.
Den mag ich auch. Den mag ich auch.
Ne? Ich werde den irgendwann meiner Tochter mal zeigen. Ich glaube, es könnte ihr auch durchaus gefallen, weil momentan könnte er vielleicht noch ein bisschen zu aufregend sein, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass er ihr auch gefallen könnte.
Was man vielleicht noch anbringen kann, was aber auch, glaube ich, in diesen Filmen selbstverständlich ist, sind die zahlreichen Anspielungen an die anderen Filme des Studios.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich mal ganz nett, wenn ich was gespottet habe, dann steht da ein Buch, wo das irgendwie Totoro heißt oder auf der Uhr in dem Antiquitätenladen steht irgendwie Porco Rosso oder so. Also ne, einfach Anspielungen an die anderen Filme des Studios. Ich glaube, da kann man noch mehr finden, wenn man noch genauer hinschaut. Das ist immer ganz süß. Das ist ja bei Disney oder so auch nicht anders. Ne? Die machen das ja auch immer gerne.
Ja, Pixar macht das immer. Ja. Die teasern ja immer so den nächsten Film ein.
Genau, dann steht da auch noch mal im Hintergrund irgendwo Buzz Lightyear rum oder so. Ne?
Ja,
das
ja,
ist, glaube ich, bei den Ghibli-Filmen oft ähnlich. Und hier ist es mir sehr, sehr oft aufgefallen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr niedlich fand, ist ja, dann es gibt ja dann irgendwann dieses Holzschnittbild mit diesem gefangenen Geigenbauer. Und das ist eine Originalanfertigung von dem Sohn von Miyazaki, also nicht der Regisseur ist, sondern ein anderer, der hat nämlich noch einen zweiten Sohn, nämlich Keske. Und der ist ein professioneller Graveur und der hat dann quasi dann diesen Holzschnitt entworfen, wo ich auch dachte, oh schön, der darf auch mal bei Ghibli-Filmen mitwirken. Nicht so wie der andere Bruder, wo dessen Filmqualitäten mal so sind.
Der ist ein bisschen in Verruf geraten, ne?
Ja.
Mit seinem Oeuvre.
Ja, ja, leider, leider. Also gerade jetzt nach diesem 3D-Versuch dachte ich schon so, oh mhm, Gottes Willen. Ja. Hättest du es bitte sein lassen? Ich habe mich bis heute nicht dran getraut. Ich dachte so, nee, nee. Also er hat auch durchaus...
Der Erdsee-Film ist auch von dem, ne?
Ja, glaube ich. Der war auch schlimm. Ja. Den habe ich, glaube ich, nie zu Ende geguckt, weil ich den so furchtbar fand, weil er einfach vom Storytelling total grottig ist. Also das war irgendwie ganz, ganz weird. Aber um den soll es
auch nicht. Und was meinst du mit 3D-Film?
Es gibt tatsächlich einen Film um ein Mädchen, was von so Hexen adoptiert wird. Earwig.
Ja.
Genau, und der ist komplett in 3D-Computer animiert. Also die haben versucht, diesen Ghibli-Stil in 3D-Computeranimationen reinzuflanschen. Und ja, das funktioniert einfach nicht. Es sieht einfach, also schon, wenn man auch nur den Trailer guckt, merkt man schon so, das wirkt so uncanny-mäßig. Also das, nee. Mm. Gewisse Dinge sollte man einfach nicht Computer animieren.
Ich bin hier gerade mal in mein Studio Ghibli Ranking reingegangen. Ich habe die, wie gesagt, ja alle recht frisch geschaut. Mhm. Da belegen 3 Filme von ihm, ich weiß nicht, ob es sogar dann alle sind, die er gemacht hat, belegen hier Platz 22, 23 und 24 auf meiner Liste. Also das
Ja, Erdsee habe ich tatsächlich auch immer noch nicht geguckt, aus genau den Gründen, die ihr gerade geschildert habt.
Kannst du dir quasi sparen. Also,
ich fand den nicht so schlimm, aber halt besonders ist er auch nicht. Ich fürchte gerade halt im Direktvergleich mit einem anderen Film des Studios.
Ja, ja.
Es ist halt nichts, ne?
Ja.
Leider.
Ja, das stimmt natürlich. Aber genau, wir wollen mal wieder in ein anderes Gefilde kommen und wir kommen jetzt mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Also ich habe ja gesehen bei Letterboxd, ihr habt den Film ja relativ frisch nochmal geschaut und auch eine ziemlich hohe Sternewertung dagelassen. Also ich würde mal sagen, da euer Rewatch hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, was so eure Zulage zu dem Film betrifft, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe den vor ein paar Wochen schon mal gesehen, weil sich diese Aufnahme ja auch verschoben hat. Und ich hatte den deswegen schon mal gesehen jetzt vor ein paar Wochen und da in der deutschen Synchro. Mhm. Und jetzt nochmal im Originalton. Ich muss schon sagen, also sagen wir mal, legen wir mal die Karten auf den Tisch. Inhaltlich passiert da jetzt nicht so viel, was kein Werturteil ist. Mhm. Aber dadurch ist es jetzt beim Rewatch schon häufiger mal so gewesen, dass ich dachte, okay, ja gut, ich weiß noch ganz genau, was hier passiert. Ich könnte im Grunde auch vorspulen, aber das konnte ich dann auch nicht übers Herz bringen. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Film und ich habe dem jetzt auch die Höchstwertung und das Herz gegeben. Mhm.
Ja, da schließe ich mich an. Das ist die gleiche Wertung bei mir. Die vergebe ich ja bekanntermaßen wirklich selten. Also ich glaube, weniger als 1% der Filme kriegt es bei mir. Und vor allem vergebe ich das ungern beim ersten Mal. Das heißt, ich habe jetzt auch noch mich gefreut, ihn nochmal sehen zu können, muss nochmal zu bestätigen. Ich glaube, das ist einer von diesen Filmen. Und ja, auf der Handlungsebene passiert wirklich nicht viel. Aber der ist einfach super süß und super rührend. Es gibt ein, zwei Szenen, die mich auch jetzt wieder beim zweiten Mal komplett zu Tränen gerührt haben. Der ist einfach toll. Also der hat hier, um auf das Ranking zurückzukommen, belegt er hier bei mir Platz 1 und das würde ich sagen, völlig verdient. Ich finde den wirklich ganz, ganz bezaubernd.
Oh, schön. Ja. Also ich mag den Film
auch. Was kriegt er bei dir?
Ich habe dem 4,5 von 5 Sternen gegeben. Ich weiß nicht mehr, ob ich auch ein Herz gegeben habe. Ich glaube, ja. Man muss auch dazu sagen, gerade so im Vergleich zu den anderen Ghibli-Filmen fällt das so ein bisschen ab, weil so mein Herz hängt total an so Sachen wie eben das wandelnde Schloss oder Kiki oder Totoro oder Ponyo. Ich meine, ich finde den Film ja auch wunderschön sozusagen, aber das ist halt, also gerade so wandelnde Schloss so dagegen anzukämpfen, ist sehr, sehr schwer. Vor allem der Vergleich ist auch ein bisschen unfair, weil es einfach komplett konträre Geschichten auch sind. Aber was ich auch bei dem Film sehr, sehr mochte, ist einfach so dieses sehr Entschleunigte und es ist einfach sehr nahbar, weil das einfach alles so Figuren sind, wo man das Gefühl hat, ja, man selber war ja auch mal Teenager, man hatte auch die gleichen Lebenssituationen auch mal gehabt. Und sei es für das Thema Liebe und das die Zukunftsperspektiven oder Ähnlichen und das ist einfach so... einfach schön und flauschig und wie gesagt, ich habe den mit meinem Mann zusammen geguckt und selbst wir beide saßen dann so, oh, ist das schön so und das muss man auch erstmal schaffen, so als Ehepaar, dass man sagen kann, hey, man ist gleichermaßen von einem Film natürlich angetan und das ist einfach, ja, und ich meine gerade, was man auch von Studio Ghibli auch kennt, also die Qualität ist ja einfach wirklich top-notch, also da kann man eigentlich nicht meckern und selbst wenn es dann ein ziemlich reales Setting auch hier ist, so selbst da sieht das immer noch brillant aus, also allein so Sachen wie, wenn Shizuku da in der S-Bahn dann sitzt und wie dann diese S-Bahn da einfach da fährt und um die Kurven geht und denkst so, oh Gott, da wurde ja wirklich an jedes Detail gedacht und denkst so, wow, also es ist einfach schön.
Wholesome S-Bahn-Fahrt schaffen auch nicht viele Filme. Ich habe auch gerade genau die Szene gedacht. Und ich glaube, da sind wir vielleicht so ein bisschen beim Stil schon, das finde ich ja also, was so Licht und Schatten irgendwie angeht, der so auf die Figuren fällt, finde ich das irgendwie nochmal einen Riesenschritt im Vergleich zu anderen Filmen von Studio. Wirklich spannend, ja.
Ja,
definitiv. Ganz toll.
Aber damit können wir ja sehr gut zum nächsten Part ja rüberleiten, nämlich zum Analyseteil, also wo es ja sowieso um Inhalt und Stilmittel auch irgendwie geht. Was würdet ihr denn sagen, worum geht's denn hier eigentlich? Was will der Film uns eigentlich sagen? Um das so ein bisschen Spoiler-Alert-mäßig hier mal aufzuführen.
Also ich glaube, obwohl auf der Inhaltsebene nicht so viel passiert, kann man hier sehr viel reinlesen, um dass es wirklich gehen könnte. Und tatsächlich jetzt beim erneuten Anschauen dachte ich so, eigentlich geht's hier für mich persönlich um ein ganz bestimmtes Thema, was davor vielleicht noch gar nicht so präsent war. Ich glaube, es geht in diesem Film primär um den Verlust der kindlichen Leichtigkeit. Mhm. Also sie sagt ja auch selber an manchen Stellen so, ne, früher war doch alles irgendwie so einfach, warum ist es jetzt so kompliziert? Und plötzlich sind da Probleme, die wirklich Probleme sind. Also ich meine, man kann sagen, dieses ganze Teenager-Liebesdings, das kann man halt total abtun, aber der Film tut das halt nicht ab. Das finde ich so schön. Die Gefühle werden von allen Leuten immer ernst genommen. Das rechne ich dem Film wirklich total hoch an. Aber dann eben auch so Dinge, die nur so angedeutet werden, wie dass Seiji halt mit seinen Eltern im Konflikt steht, weil die gar nicht wollen, dass der seinen Traum verfolgt. Oder andere Dinge, dass die Schwester jetzt auch das Haus verlässt und plötzlich so dieses ganze Familienleben eine ganz neue Dynamik bekommt und so weiter. Und das sind halt so Aspekte, die werden irgendwie auch miterzählt. Und man merkt erst so nach und nach, dass Shizuku damit echt viel zu tun hat und ganz viel in ihr arbeitet, obwohl es primär auf der Inhaltsebene vielleicht dann doch eher um die Liebesgeschichte geht. Aber die ist für mich tatsächlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm.
Ja, spannend. Das passt super gut zu einer Themenwolke, die ich auch so aufgeschrieben habe, die so ums Thema Älterwerden geht. Das ist vielleicht der prototypische Coming-of-Age-Film, weil es halt wirklich so diese Kindheitsphase verlassen ist das Thema. Ja, auch diese Teenager-Liebe, die jetzt erstmal im Vordergrund steht vielleicht, die erzählt ja genau das so. Für uns ist das vielleicht im Nachhinein, ja, wir waren auch mal Teenager, bisschen, ja, klar haben wir damals geglaubt, das ist die eine große Sache. Aber wie du richtig sagst, kommt sie ja von der anderen Seite. Für sie ist das was irgendwie ganz Neues, auch die Auseinandersetzung damit, wie alle in der Klasse dann über sie kichern und sie verfolgen, wenn sie mit dem Kerl redet oder so. Und das spielt alles eine Rolle. Genau, und auch, ja, das finde ich auch spannend. Das Thema Zukunft, ja, sie fühlt sich auch davon irgendwie motiviert, dass er so einen klaren Plan hat und sie gar nicht auf einmal ist in meinem Leben die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben oder so. Das ist da das Schreiben als Ausdruck des Inneren und so. Und auch, ja, das hast du auch eigentlich schon gesagt, die Stellung im eigenen Familiengefüge, die sich vielleicht auch nochmal ändert und von der ich mir überlegen muss, welche Rolle nehme ich da ein? Also das ist alles so, ja, diese Art von Themen. Ich werde erwachsen im Sinne von, ich werde Teenager eigentlich. Das finde ich eine total spannende Erzählung.
Ja. Ich habe das aber genauso eins als ersten Satz mir aufgeschrieben, so, was möchte ich mit meinem Leben überhaupt anfangen? Und dann dieser Kontrast von wegen Zukunftspläne, also dieses Konkrete, was Seiji dann hat, als Geigenbauer werden, und den Kontrast dazu eben die Zukunftsängste, also das Schreiben und generell, was will Shizuku eigentlich mit ihrem Leben anfangen, weil sie wirkt ja auch noch so ein bisschen, ja, wie so ein kopfloses Huhn, so von denen, so was mache ich eigentlich und sie hat so eine Affinität zum Lesen, so, aber so ganz konkret Pläne, wie es weitergehen, so hat sie ja dann eigentlich auch nicht. Wo ja auch eben dieses Thema aufkam, von wegen so, naja, geht sie dann auf eine andere Schule noch zusätzlich oder nicht, oder bricht sie es dann auch ab oder ähnlich, also das schwingt ja alles auch so extrem mit, und das haben wir ja alle in irgendeiner Form ja mit Sicherheit durchlebt und so, dass man sagt, okay, wie soll denn eigentlich das Leben weitergehen, weil ganz ehrlich, so mit 14, 15, 16, was auch immer, wo es dann quasi so kurz vor Ende schon fast steht, wo auch so denkst du, ja, wie soll denn das jetzt für mich die nächsten 30, 40, 50 Jahre weitergehen? Also womit werde ich dann wirklich, wirklich glücklich? Und da fällt es natürlich extrem auf, damit mit Seiji, der wirklich sehr konkreten Plan hat, von wegen so, okay, ich will das machen, ich habe mir jetzt schon Fertigkeiten angeeignet so bei dem Opa und ich habe den Plan, das zu machen, und dann gucke ich, wie es dann da weitergeht.
Ich finde spannend, dass es so von ihr herauskommt. Ne? Ich glaube, wir kennen das alle, dass man schon eigentlich als Sechsjähriger schon gefragt wird, was man später mal werden möchte oder so. Aber der Wandel ist ja wirklich von ihr eine Reaktion auf, und ich sehe, ja, ein Freund, eine Person, die mir nahesteht, hat eben ganz klaren Plan. Und die Frage ist ja gar nicht, was mache ich in meiner Zukunft, sondern brauche ich eigentlich auch so einen Plan jetzt sofort? Das finde ich ganz spannend. Das ist ja sogar dann irgendwie das Schulische zurückstellt und sich überlegt, ja, ich schreibe jetzt was, ich werde jetzt kreativ oder so. Ich glaube, das ist auch ein Element, weiß nicht, was ich selber auch kenne, wo ich auch dachte, ich werde jetzt Romanautor und das ist jetzt das Wichtigste und ich schreibe jetzt was oder so, ne? Irgendwie als kreativen Outlet. Das ist auch eine Art, irgendwie damit umzugehen, der Frage zu begegnen. Und ich finde da gerade süß, dass es so aus ihr heraus passiert. Also ihre Reaktion, also ne, selbst wenn es als Reaktion liest auf der andere hat was, sagt sie nicht, ja, ich werde jetzt auch diesen Berufswunsch irgendwie, der vorgelegt ist, dem irgendwie nachgehen, sondern ich schreibe was, ich schaffe was irgendwie, weil das meine Art ist, mich zu verwirklichen. Das finde ich wirklich süß.
Ich finde vor allem die Reaktion ihrer Eltern auch so spannend, weil sie kriegen das ja dann so über fünf Ecken mit, von wegen so, Moment mal, deine schulischen Leistungen fallen ab. Und ich glaube, die Mutter ist es dann, die dann anspricht, von wegen so, ist das gerade wirklich so wichtig, dann so, dass da alles hinten rückfällt? Und sie so, ja, aber das ist nur für 3 Wochen oder so, also sagt er irgendwie ein Zeitfenster. Und die Eltern dann doch relativ cool darauf reagieren und die sagen so, okay, ich meine, die Mutter, die ist ja selber dabei, auch wieder einen Neuanfang zu starten, indem sie ja studiert. Und die meint auch so, ja gut, sie muss sich da quasi an die eigene Nase fassen, dass sie dann halt sich in irgendwas Neues reingestürzt hat. Und gewährt dann ihrer Tochter damit ja auch den Freiraum zu sagen, okay, zieh das durch und hoffen mal, dass es dir weiterhilft in dem Moment. Das fand ich irgendwie auch so erstaunlich dann für Mitte der 90er Jahre.
Ja, voll.
Ja, das und für die japanische Kultur, ne? Ja. Also ich glaube, das ist schon etwas, was da nicht so alltäglich ist, dass man solche Gespräche mit den Eltern führt. Ganz ehrlich, dieses Elterngespräch, eins der besten Elterngespräche jemals in Filmen überhaupt. Ich wünschte, es würde mehr solche Stimmt. Eltern geben, weil obwohl sie sich ja nicht öffnet und nicht so richtig rausrücken will, was sie da macht, respektieren sie halt die ganze Zeit die Grenzen, die sie setzt. Ja. Ne? Und versuchen natürlich noch so ein bisschen nachzuhaken und so, aber als sie dann merken, nee, das wird hier nichts, dann sagt der Vater sogar, ich sehe dich ja immer in der Bibliothek und ich bewundere dich für die harte Arbeit, wo ich dachte so, krass ey, wenn ich Vater gewesen wäre in der Situation, ich hätte das nicht über die Lippen bringen können, dann auch noch ein Kompliment zu machen. So. Also das erfordert so viel Selbstreflexion und also fand ich wirklich so unfassbar gut und die betonen halt in dem Dialog auch noch eine Sache, die glaube ich neben dieser ganzen inhaltlichen Auseinandersetzung, wo möchte ich denn genau hin, auch noch wichtig ist, nämlich sie sagen, egal was du machst, das ist deine eigene Verantwortung. So, und dieses sich bewusst werden, ich habe Verantwortung, unter anderem für mein ganzes Leben, so, das ist halt auch was im Teenageralter, also idealerweise kommt das, glaube ich, erst ein bisschen später so, aber es ist halt so das Thema dieses Films, ja, dass ihr das eben auch versteht und davon natürlich auch total überfordert ist und die ganze Zeit Selbstzweifel hat.
Ja, vor allem, weil die Schwester auch immer so dazwischen grätscht und dann halt immer so drauf pocht, von wegen so, ja, du sollst gefälligst im Haushalt mithelfen, du sollst die Schule nicht vernachlässigen. Also sie ist dann eher so die strenge Instanz in der ganzen Geschichte. Wo du denkst so, ja, eigentlich sind da ein bisschen umgedrehte Rollen. Also weil die Eltern sind ja doch sehr auf Studieren oder Arbeiten irgendwie dann fixiert. Aber es scheint ja doch in irgendeiner Form dann zu funktionieren. Und dann ist er dann erstaunlich, als dann die Schwester dann irgendwie dann auszieht, dass er dann auch so eine gewisse Ruhe noch wiederum dann einkehrt, sodass dann halt auch Shizuku dann für sich dann auch sein kann und dann sich auf ihr Leben konzentrieren kann und dann nicht quasi immer im Schatten ihrer älteren Schwester dann steht, weil ich glaube, der...
Ja, aber auch eine Einsamkeit, ne?
Ja, das stimmt auch wieder. War das krasse Bild und so, weil man sieht dann so, die hatten ja ursprünglich dann dieses gemeinsame Zimmer mit diesem Doppelbett und so und jeder hat so seine Mini-Hälfte des Raumes und dann auf einmal ist dann die Schwester weg, fupp, das ganze Bett ist dann da zur Seite geschoben, man sieht dann auf einmal, wie riesig dieser Raum eigentlich ist und dann denkt so, ja, aber sie wirkt tatsächlich ein bisschen verloren, das stimmt, wenn man das Bild so vergleicht.
Ja, das passt ja auch wieder ins Thema, ne? Veränderung und irgendwie damit umgehen und auch, ja, die Idee von, es geht auch irgendwann mal da raus, ist mir platziert. Das passt in das, was Christiane vorhin gesagt hat,
ja. Ja, auf jeden Fall. Und es hat ja auf jeden Fall auch so diese Slice-of-Life-Elemente auch in der ganzen Geschichte. Also man hat ja das Gefühl, das ist ja, es gibt zwar schon einen gewissen roten Faden in der Geschichte, aber man hat das Gefühl, es wirkt doch ein bisschen episodenhafter dann aus und wie das alles erzählt wird, auch so von wegen, ach, dann geht sie irgendwie hier dann Milch holen und dann bringt sie da dem Vater irgendwie das Lunchpaket mit und dann macht sie das und das jenes. Also es ist halt sehr unaufgeregt auch tatsächlich. Also diese riesen Drama-Szenen, wie man das aus anderen Teenage-Filmen dann irgendwie kennt, so, das haben wir hier eigentlich so in der Extremform ja gar nicht. Also zumindest das, was man so von amerikanischen Filmen dann vor allem kennt. Also, das ist ja so.
Ja.
Das klassische Ghibli-Ding, so, das ist ja ein bisschen, dass sie eher sich dann auch die Zeit und die Ruhe nehmen, auch tatsächlich diese Elemente auch dann zu zeigen.
Genau, da wollte ich auch gerade drauf hinaus, weil es ist ja nicht nur irgendwie Slice of Life, sondern ich würde es tatsächlich als so richtige bewusste Bekenntnis zur Alltagsnähe bezeichnen. Weil ich meine, im Animationsfilm, da gibt's ja keine Zufälle oder Zufälligkeiten oder so. Da ist ja alles eine bewusste Entscheidung. Und da werden halt Dinge animiert oder angesprochen, die halt wirklich eigentlich nichts zur Erzählung beitragen. Einfach nur, um den Alltag noch greifbarer zu machen, um die Immersion in ihre Welt irgendwie zu erhöhen. Zum Beispiel, dass der Opa in dem Geschäft dann sagt, na stell dich doch mal auf den Hocker, die Scheibe spiegelt hier. Für uns ist gar nicht klar, dass die Scheibe spiegelt. Wir sehen das ja nicht aus ihrer Perspektive. Das hätte man auch komplett weglassen können. Das erzählt ja nichts, ne? Aber oder als sie im Bett liegt und zum Schreibtisch greift und diese Szene irgendwie total, also mehrere Sekunden andauert, weil sie da irgendwas sucht und nicht findet und so. Und ich auch dachte so, krass, das ist so eine Animationsarbeit, das jetzt zu zeigen, aber der Film, also die entscheiden sich halt bewusst dazu, das zu machen und das finde ich, also das finde ich so mit einem der tollsten Aspekte.
Ja.
Ich mag auch, wie viele Fäden auch wirklich mal ins Leere laufen dürfen, wie es halt ist im echten Leben so. Ich glaube, einmal wird sogar wirklich ausgesprochen, als sie zum ersten Mal dieser Katze folgt und dann verliert sie irgendwie und sagt so, oh, ich dachte, ihr beginnt jetzt ein Abenteuer.
Ja.
Dann geht's einfach weiter. Also wie, ne, wie auch das Leben viel eher ist, dass eben kein Actionfilm ist, weil alles getaktet ist. Das ist finde ich auch wirklich schön gemacht. Ja.
Aber ich finde es halt niedlich, dass dann halt so dieser Kater, also Mond wird er ja genannt, dass er halt immer wieder doch nochmal auftaucht und dann halt das, was ich bei Wahrheit von wegen so, der hat ja irgendwie mehrere Herrchen und Frauchen und dann ist er mal dahin und da und dann ärgert er den Nachbarhund so und streunert er einfach so fröhlich vor sich hin. Das ist einfach so unglaublich niedlich und gerade wenn man irgendwie Erfahrung mit Katzen hat, dann weiß man schon, ja, das ist deren Art und das ist einfach sehr niedlich.
Ja.
Also. Ich habe das auch sehr
gefallen. Und die bringt ja auch so diesen magischen Realismus noch mit in die Welt, ne? Mhm. Also man weiß ja bis zum Ende nicht, ist sie vielleicht wirklich dieser Baron? Ich meine, an einer Stelle spiegeln die Augen ja auch so. Mhm. Und ne, warum sollte sie es nicht sein? So, also ne, das mag ich an, also ich mag magischen Realismus sowieso total gerne. Mhm. Und hier, ne, so dieser Aspekt von im Alltag steckt noch mehr, als wir eigentlich die ganze Zeit wahrnehmen. Also sie ist ja auch so total offen und neugierig und geht mal von den üblichen Pfaden ab und versucht noch Dinge zu entdecken und so. Mhm. Und da dachte ich auch so, ah, das müsste man eigentlich viel häufiger machen, mhm. so um zu entdecken, was eigentlich in der eigenen Stadt so geht. Und das fand ich ja auch
total schön. Mal dem Kater folgen.
Ja, genau.
Was mich am meisten überrascht hat, also das war mir jetzt beim Rewatch vorhin aufgefallen, ich weiß nicht, ob das immer so ist in Japan, aber gefühlt haben die alle keine Gehwege. Also ich dachte immer so, die bauen das alles nur für Autos irgendwie. Also dann, wenn du da als Fußgängerin dann irgendwo unterwegs sein willst, dann musst du schon echt höllisch aufpassen. Und ich dachte so, wow, also da gibt's so ein
Ich glaube, das ist aber tatsächlich nicht so. Also ich habe so ein Guilty Pleasure, ich gucke mir manchmal so Spaziergang-Videos durch Japan an. Da gibt's ja auf YouTube auch so eine ganze Sparte, wo Leute einfach mit so einer Kamera durch Städte laufen und quasi aus Point-of-View-Perspektive filmen.
Okay.
Und insofern, da gibt's sehr, sehr viele Fußwege.
Okay, ja. Dann war es nur in dem Film so.
Aber das geht, total verwirrt. Pass auf, das geht in ein Thema, das ich ja noch auf dem Zettel habe. Also ist jetzt, du hast schon gesagt, man kann viel reininterpretieren, wenn man möchte. Ich hatte jetzt beim Rewatch das Gefühl, es geht auch so ein bisschen um Technik und Modernisierung.
Ja,
es geht
ja
schon damit los. Dass, ja, cool. Dass schon irgendwie der Vater sagt, ja, also jetzt stellen sie in der Bibliothek irgendwie um von den guten alten Karteikarten zu irgendwie dem Barcode-System oder so, ne? Was halt dann für die Zeit irgendwie sehr modern ist oder so. Und auch eine der ersten Textvarianten für das Country Roads Lied ist ja irgendwie, also ja, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version Concrete oder Asphalt Roads, genau, wo es eben auch darum geht, um Technik, Industrialisierung vielleicht und auch so ein bisschen meine Heimat verändert sich. Es geht ja ganz viel um Heimat oder so. Ne? Ich finde das, eigentlich ist die Stadt für Autos gebaut und eigentlich, ich möchte hier rumlaufen und der Katze folgen, ist da gar nicht so vorgesehen. Passt auch irgendwie rein. Also ich finde, das passt durchaus zusammen.
Das mit dem Asphalt Road anders interpretiert tatsächlich. Also ich dachte so, ja. Country Road, das ist ja auch so eine Glorifizierung des Landdaseins. Wie sagt man denn? Leben auf dem Land halt. Mhm. Und sie sind ja nicht auf dem Land und versuchen aber trotzdem irgendwie, also finden das ja trotzdem cool, was sie da in der Stadt entdecken können. Und dass sie dann sozusagen diese Glorifizierung des Landes in eine ja schon auch Würdigung des Stadtlebens münden.
Aber das ist ja erst hinterher, das ist die Synthese. Der Text ändert sich ja nochmal. Die erste Version ist sehr negativ, diese da ausprobieren. Da dachte ich, ah ja, das ist das Thema und hinterher offenbar. Also so hat es sich für mich angefühlt, führen diese Pfade zusammen. Da ist es eine Würdigung, würde ich sagen.
Ja, das mit dem Asphalt, das ist ja, glaube ich, das, was Seiji ja dann entdeckt und so, und wo er dann Shizuku dann noch so ein bisschen mit aufzieht und sie wirft es ihm ja später nochmal vor, weil er noch sagte von mir, ich fand die Version echt ziemlich cool. Und dann meinte sie so, du hast mir damals was völlig anderes gesagt, weshalb sie ja dann ganz am Anfang dann die ganze Zeit immer ihn als Idioten beschimpft hat, so als sie dann nach Hause wollte, was auch irgendwie sehr niedlich ist und wo man dann auch so dann dieses Enemy-to-Lovers-Prinzip bei denen auch sehr schnell dann auch mitkriegt. Und ich fand dann auch so diesen Grundbogen auch sehr schön, dass das Ganze, also der Film fängt ja an mit dieser amerikanischen Version von Olivia Newton-John, wo man auch immer denkt so, was hat denn das jetzt mit Tokio zu tun? Oder ist das irgendwie so ein Bezirk von Tokio? Und am Ende ist es dann so, dann hören wir die japanische Version des Liedes. Und man sieht dann so in den Credits dann noch so ein paar Mini-Fäden, die dann noch irgendwie abspielen. Und so, wo man denkt so, ah, okay, Seiji und Shizuku, die fahren dann nach Hause und dann ihre Klassenkameradin ist dann auch noch mit dem einen Typen da irgendwie unterwegs, wo man denkt, ach, der Faden wird auch noch zu Ende gesponnen, wo man denkt, oh, ist das schön. Weil das fand ich auch irgendwie auch so weird, als so Nebenplot, wo er dann die beste Freundin irgendwie ist und sie ist eigentlich in diesen Baseballspieler verknallt, aber gleichzeitig ist jemand anders in sie verknallt und das ist irgendwie so, und sie weiß nicht, wie sie das irgendwie sagen soll, aber der eine ist dann wiederum in Shizuku irgendwie verknallt. Also diese Irrung und Wirrung von Teenagerliebe, wo er auch so dachte, oh Gott, das habe ich auch alles erlebt. Das ist so furchtbar. Ja, genau.
Wenn du überlegst, wie wichtig dir das da damals war. So, weißt du, es gibt ja nichts Elementares in deinem Leben als mit wem bist du? Oder in wem bist du? Ne?
Ja, ja. Das sieht man auch an der Reaktion der KlassenkameradInnen, so, wo der Seiji das dann halt zum Klassenraum kommt, von wegen so, hey, ist Shizuku irgendwie da? Und sofort alle dann so euphorisch sind, von wegen so, oh mein Gott, was ist da? Gossip. Und du auch denkst so, Oder wie die dann alle so an diesem, auf diesem riesigen Balkon irgendwie dann lauschen. Und denkst so, oh Gott, das ist auch so schon wieder klischeehaft, aber auch schon wieder sehr niedlich. Und Man amüsiert sich
ja trotzdem. Irgendwo auch sehr wahr, ne?
Ja, es ist sehr, sehr wahr. Also in jeder Übertreibung ist ein Fünkchen Wahrheit dann doch noch drin. Ich habe das auch sehr gefallen. Ja, aber was ich auch finde, so was der Film auch so schön hervorhebt, ist ja dann so diese Magie im alltäglichen Leben auch finden. Also allein so dieser Aspekt, wo ja Shizuku dann halt bei diesem Antiquitätenladen dann auftaucht und da nochmal so ein paar Einzelheiten entdeckt, wie zum Beispiel mit diesem Katzenbaron, und wenn man da in diesen einen Stein irgendwie reinguckt, wenn es da gegen Licht hält so, und dann siehst du dann dieses Flackern, diese flackernden Farben, und auch denkst du, oh schön. Also manchmal sind so diese Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl hatte, so dass da gibt der Film auch eine gewisse Wertschätzung auch, dass er sagt so, hey, wenn ihr einfach aufmerksam durch die Welt rumläuft, dann werdet ihr auf vielleicht solche Sachen auch mal stoßen und daran Freude empfinden.
Mhm. Ne? Auch diese Geschichte mit den Zwergen und der Elfenprinzessin oder so, ne? Das ist ja auch irgendwie ein kleines Detail, was auch wieder so eine Fantasy-Geschichte erzählt, die aber auch wieder das spiegelt, was passiert. Finde ich total süß. Also das ist wirklich,
ja. Ja, ich muss bei den Zwergen aber immer so ein bisschen ans Erzgebirge und erzgebirgische Volkskunst denken. Da bin ich so ein bisschen vorgeprimed, deswegen hatte das für mich so ein bisschen, das sind genauso die Aspekte von Tradition und Heimat, die für mich eher so negativ konnotiert sind teilweise. Aber klar, das hat der Film natürlich nicht beabsichtigt, aber ja, ich kann es ja voll verstehen. Und dieser Stein, den sie dann noch bekommt von dem älteren Opa, das ist natürlich dann auch nochmal mega symbolisch für genau dieses Thema, ne? Das Schmuckstück in mir selber finden und damit auch der Zweifel verbunden, gibt's sowas in mir überhaupt? Mhm. Oder
na klar,
bin ich ein leeres Blatt?
Ja, quasi so dieser Rohdiamant, so der dann irgendwie da erstmal rausgefunden werden muss. Nee. Aber wo gerade eben das mit diesen Uhrenfiguren noch angesprochen wurde, da finde ich auch, da zeigt der Film auch eine ziemlich krasse Melancholie auch irgendwie. Also es gibt ja dann diese Geschichte mit diesen Uhrenfiguren, mit dieser Fee und ich glaube dem Prinzen war das irgendwie, wo dann auch so eine Art unmögliche Liebe dargestellt wird oder auch mit dem Katzenbaron und seiner Liebsten, was ja gekoppelt ist an die Geschichte mit dem Opa und seiner damaligen Freundin, die ja dann durch den Zweiten Weltkrieg ja dann getrennte Wege gehen mussten und ich so, oh Gott, ist das traurig, und dann fällt natürlich dann halt so diese Story rund um Seiji und Shizuku dann noch wesentlich positiver auf, dass man sagt, okay, die haben halt diese Hürden nicht, die können dann doch auch wesentlich einfacheren Wege dann zueinander finden.
Ja, wobei es sich ja auch, glaube ich, schon in der Situation für sie so anfühlt, ne? Also es ist so, der Boy, den ich seit gestern kenne, der zieht jetzt nach Italien oder so. Ist dann natürlich das Schlimmste auf der Welt, ne? Also ich glaube, das erfüllt schon den Zweck, dass sie sich dann fühlt wie die Elfenprinzessin, die ihren Zwerg nicht erreicht, oder wie Leute, die durch den Weltkrieg getrennt sind oder so. Ne? Also ich glaube, das ist ja gerade das Witzige, dass es für uns diese Vehemenz gar nicht mehr hat heute, aber sich als Teenager vielleicht total so anfühlt.
Ja, das stimmt natürlich.
Und dadurch kann der Opa ja auch nochmal eine andere Perspektive drauf werfen, ne? Ja. Also andere würden vielleicht sagen, ja komm, der Nächste kommt, so, ist doch egal. So, ihr habt ja eh noch nicht wirklich was am Laufen gehabt. Aber er hat halt diese Perspektive, das Leben ist so lang und ihr habt auch noch Zeit, so. Vielleicht entwickelt sich das alles nochmal ganz anders und glaubt doch da dran. Und das ist auch ein total schöner Gedanke.
Ja, das stimmt.
Ja, der Opa ist eh total knuffig. Also ich mag den auch total gerne, wo ich denke so, oh, der hat sowas Gemächliches und der ist auch einfach so zuvorkommt und dann halt auch ihm anbietet von wie so, hey, ich möchte auf jeden Fall als allererstes deine Geschichte auch lesen. Und er sich auch wirklich die Zeit nimmt, also der scheint ja wirklich stundenlang diese Geschichte dann auch zu lesen. Und der dann auch trotzdem dann sagt, es ist wirklich schön. Also man merkt halt so, das eine oder andere kann man noch optimieren, aber grundsätzlich ist da auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Und sie ja dann so völlig zusammenbricht, wo du denkst, oh Gott, die Arme. Also, die muss sich hier so einen Stress gemacht haben. Und gut, halt dieses ganze Selbstzweifel, die auch in ihr dann zu haken, weil man das Gefühl hat, so, ja, das ist ja das erste Mal, dass sie ja wirklich sowas schreibt und wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, so, naja, sie steht auch ein bisschen in so einem Konkurrenzdruck so gegenüber Seiji, der halt das ja schon mehr oder minder sehr gut kann mit dem Geigenbauen, und sie das Gefühl hat, so, okay, sie muss dann auch in irgendeiner Form mithalten und gucken, so dass sie möglichst ähnlich gut dann sein muss. Also zumindest kam es mir so rüber.
Ja,
ich glaube, da möchte ich gerne auf ein Thema überleiten, Jan, und ich zitiere dich da aus, du hast das in der Treppe irgendwann mal gesagt, der Film ist einfach so lieb und das finde ich halt auch, also erstmal,
der ist richtig lieb, das ist der liebste Film.
Ja, die Gefühle aller werden total ernst genommen, hatten wir ja schon gesagt, aber dass die Jungs in dem Film einfach auch über ihre Gefühle sprechen können und auch einfach mal sagen können, komm mal bitte kurz mit, ich muss dir mal eben was gestehen, so, und da dachte ich so, boah, kann die Welt nicht öfter so sein?
Ja.
Das finde ich auch so schön, und das halt, also ich meine, in dem Film, man kann nicht sagen, es gibt nichts Böses oder so, es gibt ja schon in Anführungsstrichen feindselige Dinge, wie der Konflikt mit den Eltern, den Seiji da hat, oder dass es eben den Krieg gibt oder gab und dass der zu herben Verlusten geführt hat, auf sehr persönlicher Ebene und so. Aber das wird halt alles nur angedeutet. So, der innere Kosmos, der ist halt total positiv und schön und emotional reif. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll.
Ja. Das ist, glaube ich, die Art von Wholesomeness, die hier vertreten wird. Das ist eben nicht nur die S-Bahn ist schön und die Schatten fallen schön, sondern es ist eben auch die Eltern sind lieb, die Jungs sind lieb, der Opa ist lieb. Mhm. So, auf einmal ist irgendwie, werden Gefühle ernst genommen und es wird auch darüber gesprochen. Das ist eigentlich das das Tolle an dem Film, das Wohlfühlige auch hauptsächlich daran.
Stimmt, wir haben ja nicht so diesen Ultra-Konflikt von wegen Gut gegen Böse und so, wir haben so klare Antagonisten und sowas, das haben wir hier gar nicht. Also das Einzige, was so antagonistisch ist, ist dann vielleicht so der Selbstzweifel von Shizuko, also dass sie sich quasi selber so im Weg steht, aber ansonsten, ja, das ist halt das Leben. Also es lässt sich halt nicht in Schwarz und Weiß dann aufklären, sondern das ist halt alles sehr graustufig in irgendeiner Form.
Ja, wenn, Christiane, wenn du schon die Treppe zitierst, dann mache ich das auch. Wir haben ja ein Wort für solche Filme. Das ist ein Busfilm.
Ja, genau.
Die ewige Skala, wir haben ja versucht zu ermitteln, was das Gegenstück zu einem Monumentalfilm ist. Mhm. Und wenn ich so überlege, im Studio Ghibli-Universum ist vielleicht Mononoke oder das Schloss im Himmel oder was, das sind so Monumentalfilme. Und das ist jetzt wirklich ein Busfilm. Also wir machen das eigentlich fest an Patterson, der sich ja nur um einige Tage im Leben eines einzelnen Busfahrers dreht. Ich glaube, das hier ist, das liegt auch ganz an einem Ende des Spektrums. Es sind ja nur Tage im Leben einer einzelnen Jugendlichen und ihre inneren Konflikte irgendwie. Ich glaube, das ist das ist das Geile, wie winzig klein dieser Film und sein Kosmos eigentlich sind. Ne? Es ist also, deswegen tut man sich auch so schwer, die Handlungen vielleicht zusammenzufassen. Es geht rein um was erlebt und was fühlt diese Figur und am Ende selbst das magische und Fantasy-Element möchte nur darauf hinaus, was fühlt diese Figur.
Das ist ein Flausche-Film.
Ja, das auch.
Total. Und du hast halt auch nicht so diese typische Abfolge von Szenen, so jetzt kommt die Szene dort, dann kommt die Szene dort und die ist total lang, sondern es sind halt ganz viele Wechsel und so. Ich habe auch versucht für mich so ein bisschen die Inhalte so zusammenzufassen und das waren halt so viele Stichpunkte, weil ich meine, es passiert nicht so viel, aber es wird so oft die Situation gewechselt und dann kommt nochmal jemand dazu und sagt irgendwas dazu und was irgendwie auch total bedeutungsschwanger ist und so und das unterstützt es, glaube ich, auch nochmal Ja, es sind nicht die großen monumentalen Szenen, sondern so der kleine Alltag einfach.
Ja, definitiv. Also es ist einfach schön und so. Und manchmal braucht man auch so die Art von Filmen und Geschichten.
Absolut.
Wo man sagt und so, ja, es muss ja nicht alles immer so Blockbuster-mäßig sein, wo man das Gefühl hat, so, ja, man wird erschlagen vom Film, sondern dass man sagt so, nee, manchmal braucht man einfach so ein bisschen Eskapismus. Und selbst wenn es hier sehr Slice of Life-mäßig ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, ja, es ist wie so eine Kuscheldecke, wo man das Gefühl hat, ja, man fühlt sich verstanden und geborgen so und die Leute sind alle nett zueinander oder zuvorkommt.
Ja.
Kann das nicht gerne mal sein? Und gerade so, wenn man so überlegt, wie es draußen momentan in der Welt so abgeht, denke ich mir so, manchmal braucht man sowas. So ein bisschen Balsam für die
Seele. Absolut, ja. Das ist so ein Film, den guckst du mit einem durchgehenden Grinsen irgendwo, ne? Auch wenn die tragischen Szenen kommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist also... Das Spannende ist, wir reden ja hier trotzdem über was, ne? Also der hat ja seine Themen und seine Konflikte.
Ja.
Und das, obwohl ganz wenig Handlung passiert, wird sehr, sehr viel angesprochen, über das sich zu reden und zu fühlen lohnt. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, und lustigerweise dachte ich vor dem Podcast, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Film ist halt einfach schön. Und jetzt heute beim Gucken
vor ein paar Wochen noch getroffen. Zum Glück sind wir zu zweit, weil ich will nur sagen, der ist süß. Nicht so, verdammt, ich auch.
Ja. Tja, so kann man sich täuschen.
Tja, so kann es gehen.
Ja.
Das ist ja natürlich auch die Frage. Ich meine, wir haben ja natürlich ja auch so diesen Plot rund um Seiji und Shizuko, dann halt so diese erste Liebe und dann auch so und wie sie zueinander finden, was ja schon irgendwie awkward süß ist. Aber wie würdet ihr denn sagen, so findet ihr es dann nachvollziehbar, wie die zueinander finden? Weil man hat schon das Gefühl so, naja, er wuselt schon so ein bisschen um sie dann rum, hat ja versucht immer so vor ihr dann sämtliche Bücher irgendwie gelesen zu haben so und denkst du, ja, ist irgendwie schon eine merkwürdige Art, an sie ranzukommen, aber irgendwie denkt man sich so, oh, also irgendwie kann man ihm da gar nicht so böse sein, dass er das so versucht hat, Hand zu haben und auch am Ende mit dem Heiratsantrag, wo man auch denkt so, okay, ihr seid noch keine 18, aber egal, also das sind halt die Gefühle und die wollen aus ihm raus und irgendwie wollte er so ein Commitment haben, so von wegen so, hey, lass uns heiraten und so und da ich so, ah, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fühlt man das so ein bisschen und das ist, da geht das eigene Teenagerherz und so, was irgendwie noch in einem steckt und so ein bisschen auf und ich denke so, ja. Es ist irgendwie.
Ja, ich glaube, dieser Heiratsantrag ist was, der kommt ja bei einigen Personen unserer Bubble sehr kritisch an. Mhm. Und als sehr kitschig irgendwo. Und ja, das stimmt, aber ich glaube, gerade in der Stimmung des Films ist das halt so. Mhm. Also, ne, wir wollen nicht das Sequel gucken und nicht wissen, wie es weitergeht. Trotzdem wäre ich jetzt im Leben nicht zwingend davon ausgegangen, dass die wirklich heiraten oder so. Mhm. Weißt du, das ist halt, also, ich selber habe als Teenager jetzt keinen Heiratsantrag bekommen oder gegeben oder so. Aber ich verstehe total das Gefühl von, es fühlt sich so wichtig und so, vorherbestimmt an, dass das einfach die Sache sein muss. Mhm. Und dann redet man übers später, sie reden ja auch nicht übers jetzt heiraten, sondern übers später mal heiraten oder so. Und deswegen, also eigentlich wie du sagst, habe ich das in der Stimmung des Films total gefühlt und fand es nicht irgendwie weird eigentlich. Ja.
Nee, ich auch gar nicht. Also ich meine, man sieht auch in den Szenen vorher, dass er sie halt nie unter Druck setzt. Mhm. Also diese eine Szene, wo sie in der Bibliothek ist und an ihrem Buch arbeitet und total hochkonzentriert ist und er setzt sich einfach daneben und wartet und sagt so, mach das erstmal fertig, wir müssen jetzt nicht sofort. Das fand ich auch einfach total cool so. Also er ist einfach so verständnisvoll.
Ja.
Total. Und deswegen habe ich auch diesen Heiratsantrag nicht als, ich will jetzt ein Commitment haben, sondern ich würde mir das so wünschen und ich spreche das jetzt einfach mal aus. Ja. Ich meine mal ganz ehrlich, wir hatten doch, also zumindest ging es mir so, ich hatte auch so Gedanken wie, den möchte ich später mal heiraten. Mhm. Ich meine, ich wurde als Kind auch total oft gefragt, so, wen willst du später mal heiraten? Also dieser Gedanke, der steckt halt in einem drin und der traut sich, das einfach mal rauszuhauen. So habe ich das interpretiert. So. Und das hat mir total, also ich kann verstehen, warum man das kitschig, ich kann verstehen, warum man den ganzen Film kitschig findet, aber bei mir hat er doch sehr, sehr positiv gewirkt in genau diesen Belangen.
Ja, verstehe ich total. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, selbst im Kindergartenalter werden solche Sachen dann verhandelt von mir, so wer heiratet wen wie und überhaupt so. Egal, ob junge Mädchen, was auch immer, so da werden schon große Pläne gespielt und dann dachte ich so, oh, ist das niedlich.
Genau, auch da schon, wo man noch gar nicht weiß, was es bedeutet, ist, ja, das ist der und der, den werde ich mal heiraten.
Ja,
so,
ja,
ne?
Genau.
Ist irgendwie,
genau.
Hat auch meine Tochter verklickert, so von wegen, naja, vielleicht solltet ihr erstmal zusammenleben, damit ihr auch wirklich so den Alltag kennt und dann merkt und so, könnt ihr euch aufeinander verlassen, wenn es mal ernst wird und sowas. Und dann kann man immer noch darüber reden. Also mein Mann und ich haben ja auch erst nach 7 Jahren geheiratet und wir hatten tatsächlich so eine ähnliche Situation wie hier, wo mein Mann nach seinem Doktor für ein paar Monate ins Ausland musste. Und dann hat er explizit gesagt, Schatz, lass uns heiraten, um mir quasi zu signalisieren, er wird nicht einfach ins Ausland abhauen, sondern er gibt quasi von Seite aus das Commitment von wegen so, hey, ich bleibe dir treu auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir den Film beide so mögen, ich weiß es nicht. Also es ist einfach sehr schön und ich liebe das total und von daher.
Das verstehe ich voll, ja.
Aber ich habe das auch gesehen, bei Letterboxd und so ein paar Kritiken hatte ich mal so mal durchgelesen, auch aus unserer Filmpodcast-Szene, wo ich auch gemerkt habe, so manche kamen mit diesem Teenager-Aspekt nicht so richtig klar, wo ich dachte so, ja,
da muss man auch schon Bock drauf haben, ja. Das stimmt schon.
Ja, ich meine, wenn du nur geballte Sci-Fi-Action irgendwie haben willst oder sowas, also das will jetzt nicht despektierlich gemeint sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist halt so dieser komplette Kontrast. Dann so hier, das ist ja doch dieses Entschleunigte und Ruhige und mehr auf der Gefühlsebene betonte. Und da muss man wirklich Fan davon sein. Aber ich finde das schön.
Das muss man wollen. Man muss auch in der richtigen Stimmung davon erwischt werden. Das ist auch absolut wahr.
Ja, definitiv.
Ja, vor allem, weil der Film ja auch so suggeriert, dass der hat so diese Idee von, die sind schon ein bisschen füreinander bestimmt auch, ne? Mhm. Ich meine, ich kann mir ja auch in der Bibliothek ganz viele Bücher ausleihen und so abschätzen, vielleicht wird die Person das ausleihen oder nicht, aber sie hat's ja wirklich gemacht. Oder wie er dann unten vor ihrem Haus steht, obwohl sie sich nicht verabredet haben und genau zu dem Moment guckt sie halt aus dem Fenster und, ich glaube, das schwingt schon so ein bisschen mit, so dieser romantische Gedanke von, die beiden gehören einfach zusammen. Mhm. Und da bin ich ja sowieso immer total Feuer und Flamme für diese Art von Erzählung, deswegen.
Ja, ich hasse das ja eigentlich, diese Art von Erzählung. Oh. Aber das Nette ist ja, dass es hier geht's ja zum Glück nie über den Zufall hinaus, ne? Alles ist irgendwie noch, noch, wenn man möchte, weltlich erklärbar.
Ja,
irgendwo.
Ja, genau.
Das,
ja,
allein so das erste Mal, wo er sie dann halt quasi bei seinem Opa reinlässt und so und dann halt dann zeigt von wegen so, hey, übrigens, du kannst da den Baron nochmal angucken und so und hier, da ist übrigens der Geigenraum, kannst dich ruhig in Ruhe aufhalten, so, du kommst einfach dazu, wenn du wieder fertig bist, wo ich denke so, ist das schön, also hätte ich sonst in irgendeine Richtung abbiegen können, aber das ist halt einfach, ich meine, wenn man sich so Teenage-Love-Stories sonst so anguckt, was man so kennt, also vor allem aus amerikanischen Filmen, da hat man ja schon schnell das Gefühl so, oh, das wirkt irgendwie sehr schnell sehr awkward, aber hier, also, vielleicht ist es vielleicht auch so die japanische Mentalität oder sowas, aber hier habe ich das Gefühl, nee, das ist einfach, da geht's quasi nie um diese körperlichen Aspekte, sondern es ist einfach so dieses, hey, wir suchen jemand Gleichgesinntes in irgendeiner Form und die finden sich dann auch und wachsen aneinander auch und ich meine, er hat ja auch irgendwie den Ansporn von wegen so, hey, ich will irgendwie sehr gut werden, aber gleichzeitig will ich auch bei Shizuko irgendwie sein und möchte für sie dann da sein und es ist einfach so.
Das finde ich noch
zwei
ein ganz,
Aspekte
ganz
dazu. Erstens, ganz kurz, diese Szene, die du gerade angesprochen hast, wo sie da oben sitzt und die Katzenfigur anguckt, für mich der einzige Cringe-Moment im Film, weil ich dachte, sorry, aber wie viele Stunden sitzt sie da und guckt diese Figur an? Die Sonne geht unter.
Also das habe ich mir aber auch gefragt. Ich dachte, okay. Das ist irgendwie mitten im Sommer. Wie lange ist sie denn da, dass es dann schon zappenduster ist? Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist Juli und selbst da ist es irgendwie bis 10:30 noch nicht mal dunkel. Also da muss sie ja schon ewig lang unterwegs sein. Ich weiß jetzt nicht vom Breitengrad her, wie das da in Tokio dann ist oder so im Umkreis von Tokio, wie schnell es bei denen im Sommer dunkel ist, aber...
Sie sitzt da auf jeden Fall eine längere Zeit und starrt nur diese Figur an, ja. Und zweiter Aspekt, weil du gerade die Körperlichkeit angesprochen hast, was ich halt auch total schätze, ist, dass Shizuko einfach so unglaublich durchschnittlich aussieht, dass sie nicht als die Hübsche der Klasse dargestellt wird, sondern einfach so einfach ein normales Mädchen.
Ja. Ja, bei ihm ja auch sozusagen, er wird ja auch jetzt nicht so wie der Ultraschöning, sondern ist einfach ein Junge. Und sie ist ein Mädchen.
Na, er wird schon als hübsch bezeichnet, auch im Film tatsächlich.
Ja, aber das, wenn man so überlegt, so wie sonst Anime-Jungs irgendwie dargestellt werden, finde ich das dann doch sehr down to earth irgendwie. Ich glaube, das ist so der Begriff, der mir da vorschwebt.
Ne? Ja, Thema Körperlichkeit. Ich finde gerade, das ist ein spannendes Trope, was am Anfang so sehr stark gespielt wird. Von, ich fühle mich jemandem nah, den ich gar nicht kenne. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Weil sie leihen immer dieselben Bücher aus und sie merkt, irgendwie ist da zu dieser mir völlig unbekannten Person eine Verbindung da und sie stellt sich ja auch diesen Menschen irgendwie in ihrem Kopf vor und ist dann ja total schockiert, als sich herausstellt, ist der Typ, der sie eben noch so geneckt hat. So, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich auch so ein, also ja, das gibt's immer wieder mal. Ich finde das eine spannende Erzählung. Ich baue eine, ja, vielleicht parasoziale Beziehung zu jemandem auf, durch irgendwie dessen, ja, Hinterlassenschaften klingt jetzt zu groß. Ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja. Es ist einfach sehr, sehr niedlich auch und, aber ich finde, sie fängt sich dann aber auch relativ schnell, weil sie dann merkt so, also sie bleibt dann nicht lange so auf dieser Enttäuschung hängen. So. Aber ich finde es auch natürlich ihm auch gegenüber so ein bisschen unfair, weil ich denke so, oh Gott, ja, das, ich meine, der kann ja nichts dafür, dass sie sich da irgendwas zusammengesponnen hat in ihrem Kopf. Aber ja, sie finden ja trotzdem irgendwie zusammen und das ist ja auch schön.
Ja. Ich glaube, am Anfang ist er auch nur so sauer und ich glaube, das können auch viele Leute nachvollziehen, die schon mal selber was geschrieben haben, weil er irgendwie ihren Text gelesen hat.
Ja.
Ne? Mit dem sie noch nicht fertig, nicht zufrieden war oder so. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker, ja.
Ja.
Mir schaut jemand über die Schulter, aber ich bin noch gar nicht fertig mit dem Text, so. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
also
ja,
auch, dass sie da so sauer ist, kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Ja.
Fand ich auch ganz süß.
Das ist ja dieses klassische Enemy-to-Lovers-Prinzip, wo sie erstmal so, dann so voll aggro ihm gegenüber ist, so, weil er halt was gesehen hat, wo sie noch nicht mal bereit war, das dann ihrer Schulfreundin irgendwie zu zeigen anfangs und sich ja auch da noch so geziert hatte. Und dann liest er das einfach ungefragt und denkt sich auch so, oh Gott, nein, Hilfe, geht weg. Kann ich schon irgendwie verstehen, so diesen Frust und so, aber sehr schön, dass sie doch irgendwie dann zueinander finden. Aber auf eine, auch keine forcierte Art und Weise, das finde ich auch so unglaublich angenehm. Also das ist einfach so, die begegnen sich dann halt immer häufiger und irgendwie, ja, kommen sie dann doch mal ins Gespräch und merken dann so, ach, das ist eigentlich doch ganz nett. Und man merkt dann das schon so im Laufe der Gespräche auch so von seiner Seite aus, dass da schon definitiv vorher auch schon Interesse an ihr war in irgendeiner Form. Was sie aber noch nicht so richtig gecheckt hatte, so, und er das dann auch ihr gegenüber offen noch zugibt, wo ich denke so, oh,
je. Ja, das war auch voll schön.
Ja, also, denke mir jetzt auch so, oh, ich will auch, dass jemand mir so offen seine Gefühle gesteht, das ist schön, so, können die alle so nett zueinander sein in irgendeiner Form.
Das ist wirklich diese Welt, ne?
Ja. Ich finde, wir brauchen mehr solche Filme.
Eigentlich schon.
Ne?
Ich möchte noch kurz in dem Zusammenhang über meine absolute Lieblingsszene sprechen.
Ja, bitte.
Hau raus. Die dann wiederum auf eine Weise sehr filmisch ist, aber auch in der Welt funktioniert. Das ist nämlich, als sie da tatsächlich zum ersten Mal zusammen, Country Roads singen, performen, spielen. Er spielt auf der Geige und sie fängt an zu singen. Erst so ganz zögerlich und so weiter. Und am Ende kommt ja auch mega kitschig noch die Band vom Oper rein, alle haben Instrumente dabei. Und das ist, also, das ist natürlich schon irgendwie, ja, da können wir wieder sagen, das ist so quatschig filmisch irgendwie. Aber es passt trotzdem irgendwie total gut.
Ja.
Gerade weil es irgendwie so ein, auf ganz vielen Ebenen ein Charaktermoment ist, klar. Also, ne? Die beiden nähern sich an. Sie kommt ihm näher, aber gewinnt auch den Mut, selber da was zu machen, hat irgendwie, du siehst richtig, wie sie auch so, ihren Spaß und ihre Begeisterung an der Sache und auch ihr Selbstvertrauen irgendwie in dieser einen Szene aufbaut. Das war super berührend. Diese Szene ist, die steht für mich auch nochmal sehr, sehr positiv heraus.
Ja.
Ja, sie blüht da richtig auf, ne? Ja. Am Anfang steht sie nur so steif da und kann ihn nicht mal angucken und dann später tanzt sie da fast und guckt
sie
den Leuten in die Augen.
Sie tanzt und klatscht und alle haben irgendwie Spaß. Das ist wirklich toll, ja.
Vor allem, sie hat dann auch keine Scheu gegenüber dem Opa dann auch und seinen Kumpels und so, dass die da einfach so mitmusizieren. und die ja auch so eine diebische Freude dabei haben und dann halt mit den ganzen Instrumenten auf einmal hinkommen so, und auf einmal wird es so eine Jam-Session oder denkst du, so,
genau, ja. Da wird noch eine Flöte ausgepackt.
Ja, das ist so schön.
Das fand ich wirklich toll. Das ist also, ja, sehr, sehr rührende Szene.
No. Davon ist es auch so ein bisschen bitter, wenn man überlegt, dann so von dem Regisseur, also von Kondo, das war ja eigentlich, ja, so wie ich es verstande, vorgesehen, dass er noch wesentlich mehr dann halt ins Boot geholt werden sollte als Regisseur, aber ja, leider hat er sich ja dort anscheinend sehr überarbeitet, was ja mit einer der Gründe war, warum Miyazaki eigentlich in Rente gehen wollte, um quasi nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Also, ist ja irgendwie, glaube ich, schon 5-mal in Rente gegangen und dann wieder zurückgekommen, also...
Das hatten wir auch neulich bei der Treppe. Ja. Herr Treppenmann, ich werde Sie vermissen.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann war es aber auch wieder 10 Jahre alt oder so, die Rezension.
Ja. Ja, aber es passte so unglaublich gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da beim Mitraten auch auf ihn gekommen bin, aber irgendwie hatte ich das im Gefühl. Und es war dann so witzig, wo dann irgendwann dann irgendwie die schon in die richtige Richtung geraten wurde und auf einmal dann doch wieder abgebogen wurde. Und dann denkst du so, ha, nee, ihr wart doch schon...
Oh, erinnere mich nicht daran. Das war wirklich beschämend.
Ja. Bei der Hose war ich hellhörig geworden, weil ich so dachte, ja, das... Genau, so, nur Stichwort Nausicaa für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir gerade reden. So, das ist auch ein sehr spezieller Film. Ja, aber ich fand es auch,
das stimmt.
Es ist einfach wirklich ein rundum schöner Film und klar, es ist jetzt halt der einzige Film von Kondo gewesen, aber denkst du, ja, es ist halt ein wirklich schöner Film, dass man sagen könnte, den kann man wirklich in Ehren halten und auch vorheben. Also gerade von allen Filmen, die aus dem Studio Ghibli kommen, die halt nicht von Miyazaki sind, ist das mit einer der stärksten, würde ich sagen, die dann noch nebenbei erschienen sind.
Also wenn das dein einziger Film ist, hast du wirklich ein sehr stabiles Lebenswerk abgeliefert. Das ist
ja. Definitiv.
Ja. Ich weiß nicht, der ist ja nicht mal 50 geworden, also das ist schon hart. Das
stimmt, ja.
Ne? Aber da hat er wirklich eine sehr schöne Leistung auch abgeliefert. Also das ganze Team da drumherum, also es ist einfach so wunderschön animiert auch und selbst so in so kleinen Sachen, wie zum Beispiel das, was ich erzählt hatte mit der S-Bahn und so, das wirkt dann nicht so hingerotzt und wie bei manchen anderen Animes, wo man das Gefühl hat, so, ja, das ist einfach nur so auf Zeit gespielt und dann einfach nur irgendwas da gemacht und dann wird mit Standbildern irgendwie gearbeitet. Nee, selbst für solche Sachen nimmt man sich die Zeit und Ruhe, um das wirklich im Detail dann auch zu zeichnen und das weiß ich bei Studio Ghibli-Filmen sowieso immer zu schätzen, wenn sie sich wirklich die Mühe machen, solche Sachen auch hervorzuheben und das ist einfach, Chefskiss. Ich lieb's total. Ist jetzt die Frage, habt ihr denn noch sonst irgendwelche Punkte, die ihr noch gerne ansprechen wollen möchtet? Weil ich bin jetzt, glaube ich, soweit durch mit meinen Notizen, was jetzt die Analyse betrifft.
Zur Analyse habe ich auch nichts mehr. Ich habe noch eine Szene, wo ich dachte, das bin ich in der Szene. Wenn sie nach Hause kommt, nachdem sie ihr Buch fertiggestellt hat und einfach todmüde ins Bett fällt und sofort einpennt.
Oh.
Ich dachte so, das bin ich, wenn ich einen Artikel eingereicht habe.
Fühle ich.
Es war sehr viel relatable, gerade die kleinen Sachen, ne?
Ja, definitiv. Oder auch so mit Kopfhörern irgendwie da sitzen und dann alles Mögliche machen so und dann überhaupt nicht ansprechbar sein. Das fühle ich auch sehr. Das ist einfach so schön. Und ich bin mal gespannt, wenn dann irgendwann mal meine Tochter auch älter ist, wie sie dann auf den Film reagieren wird. Das geht ja noch ein paar Jahre ins Land und so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das sie auch definitiv ansprechen würde. Also ich würde ihr den Film auf jeden Fall auch zeigen.
Ja, also logischerweise ganz anders, ne? Wie vorhin schon gesagt, wenn man vom anderen Ende des Altersspektrums da reinguckt, aber auch auf jeden Fall spannend, ja.
Ja, definitiv. Also gerade so, ich kann mir vorstellen, so wenn man sagt, so man zeigt das halt eben Teenager-Kindern, da, ich glaube, da kann man den Film durchaus hervorheben, um zu sagen, hey, hier ist so ein Film, der beschäftigt sich quasi mit euren Alltagssorgen, wie ihr sie gerade so durchlebt. Ich meine, wessen Teenager-Zeit war nicht kompliziert gewesen? Also, ich kann mich an meine lebhaft erinnern, meine Mutter meinte sogar irgendwann mal Jahre später, ich bin so froh, dass die Pubertät vorbei ist. Also, das war auch mal sehr schlimm bei mir. Aber gut, ist ja auch schwierig, wenn man auch eher hochsensibel veranlagt ist und dann entsprechend alles sowieso dann emotional sehr extrem ist, von hochfreudig bis zum Tode betrübt, wo du auch denkst, oh Gott, ja. Und gerade hier bei Shizuko, sie ist ja auch eher introvertiert veranlagt, so dass sie dann auch erstmal an den Punkt kommt, wo sie dann halt wirklich verbalisiert, was sie eigentlich will. Das ist gerade bei uns Frauen so, das ist ja wirklich auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, wo steht man irgendwann für sich dann ein so und zieht dann halt das durch, was man auch gerne machen möchte. Von daher finde ich dann halt diese Storyline mit der Selbstprüfung einfach auch sehr schön, dass sie sagt, okay, ich will es wirklich durchziehen und ich will das einfach für mich machen und ich will schauen, wo mich das hinführt und das ist einfach großartig. Also würde ich jedem auf jeden Fall mitgeben in irgendeiner Form.
Ja, auch wenn es universelle Themen sind, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich hier nicht als Jugendlicher gesehen habe, weil ich den Auch wenn ich viele Gemeinsamkeiten mit der Figur habe, glaube ich, gar nicht hätte wertschätzen können oder mich gar nicht damit verbunden gefühlt hätte. Das ist, glaube ich, wirklich bei mir vor allem Themen.
Ja.
Dass ich dann als Erwachsener viel eher Zugriff finde.
Ja, das ist ja meistens so, wenn man irgendwelche Filme schaut, ja. So, die man halt irgendwie im Jugendalter gesehen hat und dann später nochmal, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung schon sich angeeignet hat, dass man auch merkt so, oh, ja, stimmt.
Jetzt kann man die Guten machen das, die altern auch mit einem. Leute erzählen auch immer mehr, ja.
Das stimmt natürlich. Genau, aber ansonsten, wenn ihr nichts weiter noch ergänzen wollt, können wir, glaube ich, dann weiter fortschreiten, oder?
Ich glaube, wir haben ganz gut eingekreist, ja.
Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben es sehr gut abgerundet. Und damit kommen wir auch zum persönlichen Fazit. Ist der Film es wert, geschaut zu werden? Ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend beantwortet. Und wem würden wir diesen Film eigentlich empfehlen?
Das ist eine gute Frage.
Ich hab hier ein paar Notizen. Eigentlich auch alles schon gesagt. Man muss Busfilme abkönnen. Man muss auch ein bisschen Kitsch und Handlungsfreiheit abkönnen. Einfach mal so Lust auf einen Film haben, der wirklich mehr ein Vibe ist als irgendwie eine Handlung oder so. Mhm. Ich glaube, wenn man das kann und wenn man sich irgendwie diesen Themen offen gegenüber fühlt, dann ist der auch was. Mhm. Und da kann ich mir fast, also wer diese Kriterien erfüllt und irgendwie Lust hat auf so eine Teenie-Geschichte, da sehe ich fast niemanden, dem der dann nicht gefallen könnte, der diese Voraussetzung erfüllt. Mhm.
Ja, und so Sucker für Alltag in Anime.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wer drauf steht, dass man im Hintergrund so einen Reiskocher dampfen sieht, so, das ist voll mein Ding. Und davon gibt es halt hier so viel von diesem Content. Das lieb ich.
Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich total mit. Also ich würde den Film auch auf jeden Fall empfehlen. Und wie du schon sagst, alles so, was so Richtung Slice of Life geht, so, wo man viele Alltagssituationen geht, wo es jetzt vielleicht nicht so diesen riesen Bombast-Spannungsbogen irgendwie gibt, sondern man sagt, es ist einfach alltäglich und es ist schön und ein bisschen wholesome und ein bisschen Eskapismus. Und halt jene, die Studio Ghibli-Filme mögen, ist, glaube ich, selbstredend. Und halt auch so schöne, aber entspannte Teenager-Romanzen, da würde ich sagen, so, hey, da könnt ihr durchaus auch sich abgeholt fühlen. In irgendeiner Form. Aber halt die entspannte Art und Weise. Also es ist jetzt nicht nur hochdramatisch, so Teenie-Drama-mäßig, sondern hier ist es ja doch alles ein bisschen gediegener. Aber so Down-to-Earth-Geschichten, das denke ich mal so. Wenn ihr das mögt, dann findet ihr da durchaus Freude an diesem Film. Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum vorletzten Punkt. Eine meiner Lieblingsrubriken, muss ich dazu sagen. Angenommen,
das ist auch mal die schwierigste.
Ja, das stimmt natürlich, aber es birgt ja auch gewisse Herausforderungen. Angenommen, wir wollen einen Double-Feature machen oder eine Filmthemenwoche veranstalten. Welche Filme würdet ihr zu Stimme des Herzens kombinieren? Jan, du hattest ja vorhin angefangen, dann würde ich Christiane jetzt einmal den Vortritt lassen.
Okay, ich hau die einfach alle drei nacheinander raus, weil die sind im Grunde so, also sie entsprechen genau einer Kategorie von Filmen, nämlich Wholesome Coming-of-Age-Filme, wo es nicht viel böse Dinge gibt in der Welt. Mhm. Und also sagen, oder ja doch, jetzt wenn ich drüber nachdenke, gibt es schon böse Dinge, aber die stehen halt nicht im Vordergrund. So. Ja. Und der eine Film, wo ich denke, den hast du bestimmt auch, Jan, das ist Unsere kleine Schwester von Hirokazu Koreeda. Ah.
Nein, ich habe ganz andere.
Der hat ja noch ein paar aus dem Genre, kannst du was anderes nehmen?
Ich habe tatsächlich auch genau den, aber ich lasse jetzt was nachrücken, alles gut.
Mhm. Okay, ja, dann habe ich letzte Woche erst gesehen Little Miss Sunshine, der ist auch sehr, sehr wholesome. Mhm. Und von diesem Regisseur gibt's nur einen Film, den ich empfehle, weil ich alles andere schwierig bis total nervig finde, Moonrise Kingdom von Wes Anderson, der hat auch diese Qualität für mich.
Aber das ist auch sehr zynisch. Ich kenne den Film, ich mag den Aussetzung, aber finde ich eine interessante Auswahl.
Ja, aber wenn du dir die Beziehung der beiden Protagonistinnen anschaust, die ist halt sehr, die wird sehr ernst genommen und das gefällt mir an dem Film.
Ah, okay, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Genau, Jan, was würdest du dazu packen?
Okay, jetzt habe ich hier einen Nachrückkandidaten. Dann bleibe ich komplett im Animationsbereich. Mhm. Ich glaube, das Offensichtliche ist, einen anderen Studio Ghibli-Film zu paaren. Da habe ich überlegt, was sind denn so die alltäglichen, die aber auch so ein bisschen magische Elemente haben. Ich glaube, dann lande ich bei Mani oder bei Ponyo.
Ah ja, ich hatte jetzt Mani gesagt.
Ja, genau. Also da gibt es ja auch so ein bisschen dieses übernatürliche Element, auch ein bisschen das von, ja, man ist durch Welten getrennt Element. Mhm. Dann, genau, in einem ganz ähnlichen Vibe auch. Ich dachte, den bringst du auch. Your Name.
Ja, den habe ich
auch. Dafür bin ich ja gar nicht so der Fan, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht, aber da trotzdem ganz stark dieses Gefühl von, ja, was ich vorhin versuchte zu beschreiben, man lernt jemanden kennen, ist jemandem nahe, der gar nicht wirklich da ist und den man gar nicht wirklich kennt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist zumindest ein ähnliches Thema, wenn auch hier ganz anders bearbeitet. Und dann will, okay, dann überlege ich noch was westlich animiertes. Familien- und Kindergeschichte mit leichten Fantasy-Elementen, Song of the Sea aus Irland.
Oh, der ist schön.
Und der ist auch sehr holsam irgendwie, obwohl da passiert wieder sehr viel Abenteuer, aber ich sehe ihn da trotzdem.
Ja, oh, der ist großartig. Ich habe den irgendwann im Rahmen des Followeraries mal nachgeholt und ich habe so Rotz und Wasser geheult am Ende.
Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja.
Ja, der ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also gerade so dieser sehr spezielle Animationsstil, der ist einfach herausragend.
Total, sehr geometrisch. Befriedigend geometrische Robben,
ja.
Wer darauf Lust hat, ja.
Na, auch die
geometrische Robben, die muss ich jetzt googeln.
Ja, ja, es ist halt, da wird sehr viel mit Geometrie gearbeitet. Also gerade bei dem Studio Cartoon Saloon ist das, ja. Wolfwalkers ist es noch extremer.
Wolfwalkers ist auch fantastisch. Und der erste Secret of Kells, um quasi die Folklore-Trilogie komplett zu machen, das sind alles drei fantastische Filme. Mhm. Genau, ja. Aber diesen habe ich genommen, weil der eben auch ein kontemporäres Setting in der echten Welt hat, quasi. Mhm. Ja.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann würde ich noch ergänzen, also das Offensichtlichste wäre halt das Königreich der Katzen, weil das halt den Katzenbaron auch noch zusätzlich hat. Den können wir auf jeden Fall damit dazu machen. Der ist sehr schön, auch sehr fluffig. Und dann ein Film, den ich auch schon im Podcast hier hatte, so wo ich denke, der passt auch sehr gut rein, gerade was so die inneren Struggles von der Hauptfigur betrifft, ist Kikis kleiner Lieferservice. Wo auch halt so auch so Slice of Life mäßig drin ist, aber auch so ein bisschen dieses magische Element halt eben. Sie ist eine Hexe und halt so diese inneren Probleme von wegen so, oh Gott, was mache ich mit meinem Leben und überhaupt so, und ich kriege die Wertschätzung gar nicht, die ich gerne hätte, und alles ganz, ganz schwierig. Und genau, einen Film würde ich noch dazu schmeißen, der auch überhaupt nichts mit Anime zu tun hat, aber ich musste irgendwie so dran denken, ist Little Women von Greta Gerwig, weil es ja auch dann halt da geht's ja auch um so den Alltag von den vier Schwestern, und wir haben ja dann Joe, also gespielt von Saoirse Ronan, die ja dann auch Schriftstellerin werden möchte und die da auch so ihre Probleme dann hat und die ja versucht, ihrem Verleger zu vermitteln. Sie will nicht, dass ihre Hauptfigur heiratet, so, aber er sagt dann immer so, ja, nee, was verkauft sich sonst nicht und ähnlichen. Und wie sie ja dann auch so mit Alltagsproblemen auch zu kämpfen haben und da auch ein bisschen das Thema Liebe auch mit reinspielt und wie ist es denn überhaupt so, muss eine Frau unbedingt heiraten? Ja, nein und nicht so. Und der hat einfach auch so wunderschöne Dialoge und ich liebe es sehr.
Ne? Auch schöne Wahl, ja.
Ja. Also es gibt noch viele mehr, aber das wären jetzt so meine Top 3, wo ich jetzt sagen würde, von dem, was wir zur Auswahl haben. Also ich hätte noch viel mehr reinschmeißen können, aber das waren jetzt für mich die drei offensichtlichsten, wo ich sage, also die würde ich auf jeden Fall anbringen. Aber ich finde es halt immer spannend, so, weil jeder ja mit einem völlig anderen Ansatz an die Sachen rangeht und jeder hat ja auch nochmal andere Filme gesehen. Und da kann man natürlich entsprechend auch nochmal andere Sachen dann reinschmeißen in den Topf. Genau. Aber dann würde ich sagen, tut mir leid, dass meine Stimme jetzt so völlig langsam abschmiert. Das
wird immer schlimmer.
Ja, ja, so Erkältung bahnt sich jetzt dann doch sehr durch. Deswegen passt es ja gut jetzt mit dem Abschluss. Ihr dürft nochmal Werbung für euch und eure Podcast machen. Wo kann man euch finden, wenn man euch suchen möchte?
Ja, überall, wo es Podcasts gibt, ne? Also da sucht man zum Beispiel nach der Wendeltreppe ins Nichts oder Autonomie und Algorithmen oder der Schere. Oh Gott, wie heißt euer Podcast
Team noch? Team
Schere. Ist nur die Schere. Team Schere, mein Gott. ja, genau. Also ich glaube, ihr werdet da relativ schnell fündig. Du packst ja bestimmt auch einiges in die Shownotes.
Natürlich, natürlich.
Genau, uns gemeinsam natürlich bei der Wendeltreppe ins Nichts, wo gerade auch eine heiße Staffel sich im Ende zuneigt.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich schon sehr. Also es ist immer wieder ein Vergnügen, euren Podcast zu hören. Und ich packe entsprechend alles auch in die Shownotes auch rein. Wenn ihr möchtet, auch dann eure Blue Sky Accounts, dann könnt ihr darauf auch nochmal mit verweisen, wenn ihr das möchtet. Und genau, Klassiker Fable und Kostüm Fable findet ihr wie gewohnt bei klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit Studios. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl. Und ihr könnt mir sowohl bei Mastodon als auch bei Blue Sky auch folgen. Ist entsprechend auch verlinkt. Und genau, ihr könnt mir halt auch bei Letterboxd dann folgen, so unter kostümfrau.de. Da haue ich dann eigentlich immer so alles rein, was ich dann schaue. Ist momentan eher ein bisschen weniger zeitbedingt, aber im Idealfall könnt ihr schon so ein bisschen erkennen, so was als nächstes bei mir im Podcast ansteht. Also sind schon jetzt für das restliche Jahr schon ein paar schöne Perlen auch dabei, auf die ich mich schon sehr, sehr freuen werde. Aber ihr werdet sehr früh genug erfahren, was auf euch dann noch zukommen wird. Genau. Ich danke sehr, dass ihr beide zu Gast hier wart und mit mir über diesen tollen Film gesprochen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Genau, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Auch immer gerne wieder. Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Ich bitte es sehr zu entschuldigen, dass meine Stimme jetzt völlig absackt, aber ich glaube, wir sind jetzt an einem sehr guten Punkt, wo wir jetzt auch Schluss machen können. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es besser sein und genau, ich hoffe, ihr hört dann auch beim nächsten Mal dann wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tüdelü.
Tschüssi.